Hallo, liebe Zack-Fishing-Freunde. Eigentlich sage ich das total ungern, weil es sich komisch anhört, aber ich habe mal nichts anderes überlegt. Es gibt ja auch teilweise Spitznamen, die Podcast-Leute ihrer Community verleihen, müssen wir uns auch mal überlegen. Die Zaggies oder so. Ich glaube, man macht es immer so, mal verniedlicht das Ganze. Ja, vor mir sitzt ein Gast, der schon länger Teamangler bei uns ist, der sogar ein bisschen mehr als ein normaler Teamangler ist, der sehr viel in der Produktentwicklung mitmischt und was alles so seine Aufgaben sind, wie es ihm geht. Und viele weitere Dinge, das erfahren wir nach dem Intro.
Hallo und herzlich willkommen zum Zack Fishing Podcast. Hier plaudert Carsten Zack zusammen mit verschiedenen Gästen Freischnauze über das schönste Hobby der Welt. Aktuelle Themen werden durchleuchtet und lustige Anekdoten aus vergangenen Zeiten ausgekramt. Im Szene-Talk bekommt die Angelelite ihren Senf weg. Und im Blick in die Zukunft wird über die kommenden Trends am Wasser philosophiert. Aber natürlich versucht Carsten auch den einen oder anderen Tipp von seinen Gästen zu erhaschen, damit die geistige Dünnschissquote nicht allzu sehr überwiegt. Außerdem werden die Produktneuheiten der geilsten Angelfirma des Universums vorgestellt. So wird der Zack Fishing Podcast dann auch zum High-Quality-Hörgenuss. Also, stellt die Lauscher auf und ab geht's.
Episode 6, eine denkwürdige Folge, beziehungsweise eine Folge, die mir sehr viel Freude bereitet, weil die ersten beiden Episoden haben wir schon veröffentlicht. Aber zuerst begrüßen wir mal unseren Gast, Chris Enders, hallo.
Hallo.
Chris, wie geht es dir?
Mir geht's ganz gut.
Hast du die ersten zwei Folgen dir schon angehört?
Natürlich, ist ja ein Pflichtprogramm.
Okay, also die erste war ja gar keine richtige Folge, ja, aber...
Ist Intro,
ja. Oder so ein Teaser, ne? Worum ja. geht's und so. Wir sind ja momentan noch so ein bisschen in der Findungsphase. Ihr merkt, ein ewig langes Intro und was wir alles für Rubriken haben. Und im Endeffekt haben wir dann zwei Rubriken oder so. Aber das reicht ja auch. Ne? So anderthalb Stunde, das ist auch sowas, was wir heute einfach mal planen. Gucken wir mal, wie lang und wie interessant es wird, ne?
Auf jeden Fall. Also ich bin gespannt, was alles kommt. Wir sind ja eigentlich überhaupt nicht vorbereitet, wenn man es genau nimmt.
Das wollte ich, habe es schon gesagt, Chris. Also es ist das erste Mal, wo hier gar nichts liegt, wo ich mir gar nichts überlegt habe. Das Einzige, was ich gemacht habe heute Morgen auf Instagram, hast du vielleicht gesehen, ich habe die Leute gefragt, was für Fragen habt ihr dann an Chris? Und da ist auch ein bisschen was gekommen und das können wir schon mal durchgehen. Also das heißt, wenn uns die Themen ausgehen, das Handy hier vor mir sorgt dafür, dass wir noch ein paar Stichpunkte bekommen.
Gut.
Ja, wie gesagt, die ersten zwei Folgen sind veröffentlicht worden. Erste war ja nur so ein Teaser und dann bei der ersten Folge mit Jimmy, wo wir ja schon so ein bisschen in Richtung Real Talk gegangen sind, da gab es auch schon die ersten Kommentare auf Social Media. Da waren die Gemüter schon ein bisschen erhitzt, oder?
Ja, vereinzelt hat man ein bisschen was gelesen, aber ich denke, es war doch recht human. Es war überschaubar. Also viele Hates gab es, glaube ich,
nicht. Nee, es ist ja auch einfach, wir sagen hier, was wir denken. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich stehe zu allem, was ich gesagt habe. Und auch jetzt kann man ja ruhig mal so ein bisschen drauf eingehen. Ja, was ist denn passiert? Was hatten die Gemüter so erhitzt? Wenn ihr den Podcast jetzt hört, ist ja schon ein paar Wochen später. Aber es ging einfach nur darum, dass ich mal ein bisschen was klarstellen wollte. Und zwar habe ich schon bei so ein paar Postings gehört, Instagram, Stories zum Beispiel oder auch Gesprächen, ja, dass Zack Fishing ja generell gar keine Kooperation eingeht. Und das wollte ich so nicht stehen lassen, weil es ging da um den Hecht und Barsch YouTube Predator Cup. Mhm. Und ich habe das halt auch von Tim gehört oder von Leuten, die generell auch vielen anderen folgen. Ich bin da jetzt hier gar nicht so drin in der Szene. Und Tim meinte dann auch so, Carsten, stimmt das überhaupt und ist das so? Oder er meinte auch, ich glaube, die sehen das alle ein bisschen falsch und so war es auch. Mhm. Und daraufhin habe ich Yoshi kontaktiert und Yoshi gefragt, was da wirklich dran ist. Und Yoshi stand da zwar in Kontakt mit den Jungs, aber ich habe da nie was gehört, dass die in Kontakt stehen.
Okay.
Ja, und ich habe dann einfach gesagt, wie es war. Wir wurden mal angefragt, ob wir Hecht und Barsch beliefern, was wir verneint haben, weil wir keine reinen Online-Shops beliefern. Und seitdem bestand da gar kein Kontakt. Und heute wurde ja quasi in die Kommentare geschrieben, dass ich persönlich sogar angefragt worden wäre. Und ich muss wirklich sagen, ich kann mich daran nicht erinnern. Also es hat auf jeden Fall keiner geklingelt und gesagt, Carsten, willst du mitmachen? Mhm. Und ich kann mich auch an keine Facebook-Nachricht erinnern. Weil ich weiß, wo der erste YouTube Predator Cup war, die Auslosung, da war ich nämlich in Berlin auf der Angelwelt, müsste der erste gewesen sein oder der zweite, ich glaube, es war der erste. Und wenn ich kurz vorher angefragt worden wäre, dann würde ich mich dran erinnern. Also wir wurden nie angefragt, nie direkt. Es kann natürlich sein, Yoshi wurde ja anscheinend gefragt und vielleicht auch mal Victor oder so, aber es ist nie bei uns angekommen. Und insofern muss ich es einfach nur klarstellen, wenn wir angefragt worden wären oder jetzt auch angefragt werden, ich habe es mir angeboten, wenn ihr Bock auf uns habt, fragt uns an und dann schauen wir uns das an und entscheiden dann, ob wir dran teilnehmen oder nicht. Aber es ist generell schon so, wenn wir für was gefragt werden, gucken wir und es ist nicht prinzipiell so, dass wir keine Kooperation eingehen. Ein anderer Wettkampf wurden wir jetzt auch gefragt, jetzt mittlerweile sogar zwei Wettkämpfe, die mal im Petto haben, wo wir uns angucken, nehmen wir dran teil oder nicht. Also cool. Wir haben auch sogar schon zugesagt, die Veranstalter müssen nur gucken, wie sie das Ganze realisieren können.
Okay.
Das ist also auch so ein YouTube-Wettkampf.
Ja.
Ich will nur nicht so viel verraten, weil ich nicht weiß, ob es was wird.
Ob es zustande kommt.
Ja, ob es zustande kommt, ja. Und der andere, das ist sogar ein relativ großes Turnier in Holland. Das kam ja sogar von dir ein bisschen, ja.
Ja, also ja. Da,
hast du da
kann man es nennen, eigentlich schon, ne?
Ja, sag's.
Ja, also da kam eine Anfrage von den Lure Masters.
Genau.
Also ich habe da einen Bekannten, der hat die Lure Masters übernommen, der Timo Ruf, kann man auch nennen beim Namen. Super netter Kerl und ja, der hat nach einer Kooperation gefragt bei mir, weil ich halt auch schon mit ihm angeln war. Kam halt da auch der direkte Kontakt zu mir und ich habe dann den Kontakt zu dir hergestellt, zwischen euch beiden.
Und so soll es ja sein. Ich meine, es ist kein Problem, wenn jemand eine Kontaktperson hat und fragt den, dann ist es halt schon wichtig, dass das letztendlich auch zu uns kommt. Ja. Hättest du jetzt abgesagt, hätte die Lure Masters nicht dürfen sagen, Zack Fishing hat abgesagt, ja, weil es muss halt schon letztendlich bei uns ankommen, so wie es in diesem Fall auch passiert ist, ne? Das hast du ja sehr vorbildlich gemacht. Da hat Chris im Marketing hat Kontakt zum Timo aufgenommen. Wir haben uns überlegt, wie können wir es machen? Wir würden gerne dran teilnehmen und würden auch gerne so ein kleines Sponsoring-Paket annehmen und haben so ein bisschen Gegenseitigkeitsgeschäft angeboten. Allzu viel ins Detail müssen wir da nicht gehen, ja, weil die müssen auch individuell gucken, wer kann was leisten, von wem haben wir was, was können wir bieten. Und der Kontakt war bisher sehr gut.
Ja.
Und die müssen sich jetzt so ein bisschen orientieren, was sie alles machen können, wen sie noch fragen und so weiter. Und dann, das wird wahrscheinlich, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ist es wahrscheinlich schon unter Dach und Fach. Ja, also dann werden wir schon wissen, klappt es so oder klappt es nicht so. Und wenn sie halt alles zusammen haben, alle Teilnehmer, alle Sponsoren, dann schauen wir, wie wir das Paket schnüren. Und wenn es gut läuft, sind wir dabei. Ja.
Mhm. Cool, also ich denke auch, dass die zwei, die jetzt die Lure Masters übernommen haben, sich auch erstmal ein bisschen reinfuchsen müssen. Ja. Ist wahrscheinlich auch viel Neues für die. Aber ich bin gespannt, was draus wird.
Also Chris zum Beispiel, Chris, unser Beisetzer, ist ja leider nicht mehr da. Eigentlich hat er gewusst, dass du kommst. Ja.
Ist ja Feierabend, ne?
Ja, und ich dachte so, Mensch, Freitag ist es spät, es war eine anstrengende Woche. Ich biete Chris einfach an, dass er vorher geht, ja. Da muss er nicht ewig hier dabei hocken, ist ja schon später, ist ja schon nach Feierabend. Und Chris sagt so, ja, ist kein Problem, ich hatte eh vor zu gehen.
Ja, ich habe ihn ja noch kurz gesehen im Fahrstuhl.
Ja, also er hat gerade wahrgenommen, dass du es bist, ne?
Nee, er hat Hallo gesagt und ich auch und dann ging er ins Auto.
Keine Ahnung, vielleicht hat er irgendwas vor, ja. Partywochenende oder so, ja.
Er hat mich auch nicht erkannt.
Er ist ja relativ neu im Saarland, wer weiß, was da abgeht hier, Nightlife, da bin ich ja draußen.
Ja, ich auch. Schon ein paar Jahre.
Nightlife heißt bei mir gute Nacht, ja, halb elf schlafen geht oder so.
Oder Routen stellen und dann ab in die Liege, ne?
Oder so, ja, auf jeden Fall, wenn es nochmal wärmer wird, ist das auch angesagt. Ja, schau mal einfach, was draus wird. Ich stand bis vor einiger Zeit ja noch sehr kritisch solchen Wettkämpfen gegenüber, hab da persönlich auch nicht so viel Bock drauf, aber die Community, die dabei entsteht und so ein bisschen das Wir-Gefühl und das Flair und die Leute haben ja auch Interesse dran und ich finde, wir sollten uns nicht vor solchen Wettkämpfen verschließen. Und wenn das jetzt zustande kommt, dann ist das eine coole Sache, dann filmen wir das auch, dann zeigen wir das auf YouTube und dann gucken wir einfach, dass das eine tolle Veranstaltung wird. Nicht nur mit uns, sondern auch mit vielen anderen, die sponsern, andere Teamangler und so weiter. Ich glaube schon, dass es geil ist. Wenn ich Zeit habe, schaue ich da auf jeden Fall auch vorbei.
Ja, ich finde auch, also die Entwicklung geht in eine richtige Richtung. Klar, in Deutschland ist sowas immer schwer zu realisieren, gerade wegen der Gesetzesgebung. Aber gerade die Länder Schweden, Holland und so weiter, da boomt das Ganze richtig. Es wird auch gut angenommen und ich bin gespannt, wo es dahin geht, so, auch in der Zukunft.
Auch in Bezug auf Angeltackle, wie kann man Tackle weiterentwickeln? Ich denke, Wettkämpfe sind auch wichtig dafür, um einfach auch festzustellen, was funktioniert nicht, was ist effektiver. Weil ich sag mal, im Rennsport entsteht auch viel in Bezug auf Automobil, auf Fortschritt und ich glaube, beim Angeln sollte man uns da auch nicht für verschließen.
Eben.
Ja, und deshalb sage ich, komm, auch wenn ich persönlich nicht so der Wettkampftyp in Sachen Angeln bin, aber die Leute haben Bock drauf und da müssen wir einfach ein bisschen mitmischen.
Ja.
So sieht's aus. Chris, was ist sonst Aktuelles? Was geht bei dir?
Ja, viel Arbeit, wenig Hobby.
Arbeit, kannst du so ein bisschen sagen, was du vielleicht beruflich machst, dass die Leute auch so vielleicht ein bisschen Verständnis dafür bekommen, warum du auch so extrem wichtig für die Produktentwicklung bist bei uns?
Ja, also ich kann es grob umschreiben. Klar, meine Projekte selbst obliegen der
Schönheitsverpflicht. Um da kann wahrscheinlich auch keiner was mit anfangen. Ja.
Nee, wahrscheinlich nicht. Also ich bin Konstrukteur, arbeite an einem CAD-Arbeitsplatz den ganzen Tag eigentlich. Ja, Haupttätigkeit ist da eigentlich... Ich mache da Motoreinbauten und Peripherieteile, das heißt alles, was man braucht, um einen Motor zum Laufen zu bekommen. Kühlerauslegung, Abgassysteme, Kraftstoff, was eben das komplette System. Dann Abdeckungen, Motorhauben etc. Kabine vom Fahrer, also ich kann auch sagen, es ist ein Baumaschinenhersteller. Mhm. Da ist dann bei der Kabine eben Interieur, Exterieur. Ja, das ist so mein Aufgabengebiet. Und da betreue ich meistens auch immer ein komplettes Projekt, eben für diese Teilprojekte, sage ich mal, weil da ist ja noch mehr drin wie Hydraulik, Stahlbau etc., aber da bin ich nicht involviert, sondern eher Schwerpunkt Motortechnik. Und das ist so meine Aufgabe.
Und also, darum kennst du dich halt auch mit technischen Zeichnungen aus und kannst auch beispielsweise im Kunstgüterbereich auch Ideen, die du hast, aufs Papier bringen.
Das ist ein Vorteil von dem Job. Einmal im CAD natürlich, dann kann man einige Dinge machen oder auch durch, sag mal, ein anderes Hobby, das ich noch habe, eben so ein bisschen eine künstlerische Ader habe, da auch mal schnell was zeichnen.
Ein alter Picasso ist der Chris nämlich.
Ja, heutzutage habe ich nicht mal die Zeit wie früher. Ja. Früher war das noch viel intensiver.
Aus welchem Bereich kam das? So,
Hobbymäßig. Es war irgendwann.
Generell schon, Zeichen oder Graffiti oder war da irgendwas anderes dahinter?
Alles.
Alles. Also auch als so Nachtzüge besprühen und weglaufen und so.
Das nicht. das absolut nicht. Nee, es ging eigentlich los im Kindesalter, halt zeichnen, rumkritzeln und so weiter. Und habe dann da, als ich so Phasen hatte, dann versucht, Dinge abzuzeichnen. Irgendwann ging es dann über Richtung Graffiti tatsächlich. Also Sketches machen, im Blackbook dann quasi reinzeichnen. Das sind dann immer so die hochversiegelnden Bücher, wo die ganzen Sketches drin sind.
Okay. Ist es so, dass man so die Ideen zuerst ein Buch schreibt und dann nachher irgendwo auf die Wand bringt?
Ja, je nachdem,
wie. Bei Blackbook ist ja so, eigentlich darf ja keiner sehen, so.
Es nennt sich halt in der Szene Blackbook.
Ja, das ist ja, finde ich, interessant.
So genau. Ja, Blackbook sind halt eben die ganzen Sketches drin, wo man dann, also entweder halt die Wörter in verschiedenen Styles schreibt oder halt eben Characters zeichnet, also Charaktere, Comicfiguren etc. Später ging es dann weiter mit so Tattoo-Vorlagen für Bekannte und so weiter zeichnen. Ja, und. Irgendwann war halt keine Zeit mehr da fürs Zeichnen. Da habe ich echt lange nicht mehr gezeichnet. So in letzter Zeit, gerade Schonzeit wahrscheinlich, kommt es ein bisschen wieder durch. Ja, so grob umschrieben.
Mhm. Ja, das ist ja cool, weil wenn Chris Ideen hat, kommen meistens Bleistiftzeichnungen so, ne?
Ja, die ersten Skizzen, die Ideen halt.
Ne? Und das ist meistens schon extrem geil. Also da kann man sich halt schon so ein bisschen was drunter vorstellen, ne? Und dann entwickelst du das halt weiter.
Ja, wobei die ersten Sketches sind ja meistens eher gekritzelt für mich. Also ich sitze
da,
bringe eine Idee aufs Blatt und dann kann man später dann in den Details fallen, ne, wie die Optik dann später wird.
Aber das, was du als gekritzelt bezeichnest, könnte ich niemals aufs Papier bringen, egal wie viel Zeit ich mal nehmen würde. Insofern ist das schon cool. Und man kann sich auch, wenn man, sag ich mal, diese Art Zeichnungen kennt, kann man sich dann schon ganz gut vorstellen, was später draus wird.
Auch. Ja. Klar, man muss sich dann immer nochmal Gedanken machen, funktioniert der Köder, also im Vorhinein. Design kann super schön aussehen, aber halt überhaupt nicht funktionieren. Kennen wir ja aus der Vergangenheit.
Um Gottes Willen,
ja. Einem oder anderen Projekt. also fruchtet nicht immer die Idee.
Absolut. Nee, also Chris ist da deshalb ein ganz wichtiger Ansprechpartner für uns, nicht nur, weil er alles gut aufs Papier bringen kann, teilweise auch 3D-Zeichnungen machen kann und so weiter, sondern weil er auch ein extrem guter Angler ist. Und was ich bei dir halt krass finde, ist, dass du sowohl das drauf hast in Sachen Welsangeln, aber auch im Raubfischangeln, ja. Und im Raubfischangeln bist du halt auch extrem versiert, finde ich, in vielen verschiedenen Bereichen, also ob es vertikalen Angeln ist, ob es Hechtangeln ist, mit Jerk, mit Gummis, Schleppen, Zanderangeln, Barschangeln, Rapfenangeln, das macht ja irgendwie alles, habe ich so das Gefühl.
Ja, ist auch so.
Ich frage mich immer, wo holt der Chris die Zeit her, weil du bist ja nicht nur Angler, und sondern hast auch noch einen ziemlich guten Job und halt auch noch eine Familie, eine kleine Tochter, ich glaube, das kann man sagen.
Genau.
Ich frage mich immer, und auch viele andere, wo nimmt der Chris die Zeit her? Also Zeitmanagement, das hast du auch extrem unter Kontrolle, oder?
Ja, Zeitmanagement ist eins, was aber auch mal erwähnt werden sollte. Ich habe eine gute Frau geheiratet, die mir das auch irgendwo ein bisschen ermöglicht. Also das ist wirklich... kann man sagen, ein Ding, wo ich mich halt drauf verlassen kann. Also meine Frau, die lässt mir halt eben die Freiräume, die ich brauche. Da gehört Angeln natürlich dazu.
Aber jetzt darf man nicht das falsch verstehen, weil es gibt Leute, die wir das auch sagen und da weiß ich, die sind nie daheim. Aber bei dir ist ja so, ich sehe auch so oft was auf Instagram, wo ihr nochmal im Tierpark seid oder so. Ihr verbringt ja auch schon viel Zeit auch mit der Tochter und so weiter.
Ja, also natürlich.
Also weil wenn mir das jetzt ein anderer Kollege sagt, dann weiß ich, ja, faule Sau, bist nie daheim, die Frau macht alles. Aber das ist ja bei dir nicht so.
Nee,
du bist ja auch schon wirklich ein Vater, der viel bei seiner Tochter ist und sich viel drum kümmert und so.
Ja, natürlich. Ich krieg's
ja auch mit.
Das gehört also, ja auch dazu.
Ja.
Man hat sich auch für den Weg entschieden, ein Kind auf die Welt zu setzen und das hat natürlich auch immer Vorrang. Also Familie ist erstmal Nummer eins und danach kommt alles andere. Und ich werde auch oft angeschrieben, ja, du bist ja nur am Wasser, aber so ist es eigentlich überhaupt nicht. Also ich habe maximal 2 Angeltage in der Woche. Das heißt, ein Tag unter der Woche, das ist meistens der Donnerstag, weil sich das halt eben so ergibt, weil natürlich Termine unter der Woche da sind, wie Tochter muss jetzt zum Singen, zum Sport oder was ich will. Dann ist der Donnerstag mein freier Tag. Meine Frau hat zum Beispiel Mittwoch. Und am Wochenende habe ich einen ganzen Angeltag. So, mehr ist es nicht. Und dann kommt noch die Schonzeit dazu und Messen oder sonst was. Also ich komme auf jeden Fall nicht auf 100 Angeltage im Jahr. Das ist Fakt.
Auch nicht mit dem Urlaub?
Nee.
Okay.
Also ich war letztes Jahr, hatte ich 2 Touren. Die war eine war im Mai, das war eine gezielte Hechttour und im Spätjahr waren wir Ende September dann nochmal in Frankreich für eine Woche Walle angeln. Und das waren die 2 Wochen, das sind 10 Tage. Wenn ich dann März und ich glaube Februar war es letzten Jahres, komplett abziehe, also die 2 Monate, also dann komme ich nicht ganz drauf. Und dann kommt auch immer mal wieder ein Termin dazwischen, dass ich den Donnerstag mal nicht kann oder so weiter. Also 100 Tage waren es letztes Jahr auf keinen Fall.
Aber du weißt halt schon, wie du die Tage einsetzt oder deine Zeit einsetzt.
Ja, es ist manche lachen auch immer, wenn ich ankomme dann am Wasser, weil ich Unmengen an Tackle dabei habe. Aber ich bin dann eher so ein Typ, der halt recht schnell und flexibel sich an die Gegebenheiten anpassen möchte. Das heißt, wenn ich zum Beispiel im Belly unterwegs bin, dann habe ich meistens im Sommer beispielsweise jetzt eine Zanderroute dabei, so also eine Vertikalroute oder irgendwas, oder eine zum Werfen dann für Barsch Zander und auf jeden Fall ist immer noch ein Wallerstock dabei. Wenn ich dann merke, die Zander haben heute keinen Bock und sind zickig, dann kommt da mal kurz das Tackle dann hinten rein, dann kommt die Wallerroute runter und dann klopfe ich 2-3 Mal und merke, oh, die Waller sind gerade aktiv, okay, dann fische halt einen Tag auf Wels. Also das ist bei mir immer so ein spontanes Ding, wo ich eigentlich recht schnell mich auf die Gegebenheiten dann einstelle und ja, komischerweise klappt es halt auch relativ häufig.
Ja, ist unterm Strich ja auch effektiver, ne? Ja. Wenn man einfach ein bisschen freier ist und einfach guckt, was läuft. Wenn man jetzt irgendeinen Urlaub macht an Gewässer XY und will auf Hecht angeln und die Hechte sind halt gerade zickig oder beziehungsweise die Hechtbestände sind nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, die Zander laufen, aber da fischt man halt auf Zander.
Genau. Und ja, das war letztes Jahr gerade beim Wallerangeln. Also ich bin eigentlich, am liebsten mache ich einen Ansitz. Aber ich hatte halt null Zeit letztes Jahr zum Ansitzen. Das heißt, ich hatte letztes Jahr effektiv 2 komplette Nächte, außer jetzt die eine Tour im Spätjahr, 2 komplette Nächte und der Rest, das waren dann glaube ich 10 oder 12 Kurzansitze. Und Kurzansitz heißt für mich nicht von Freitag auf Samstag Nacht oder von Freitag bis Sonntag,
wie ja, viele sagen. Ja, das ist schon krass, wie manche Kurzansitz.
Kurzansitz mal übers Wochenende.
Ja, über das ganze Wochenende, ja.
Kurzansitz heißt für mich eben, ich gehe am Donnerstag, mein Angeltag, gehe ich dann um 6 Uhr oder so ans Wasser und gucke, dass ich noch im Hellen meine 2 Steine irgendwo reinschmeiße und gehe dann um 12 oder 1 Uhr, je nachdem, wie lange ich angeln darf, ob ich jetzt in Bad Württemberg oder in der Pfalz drüben angel, als Beispiel. Dann gehe ich halt wieder heim und um 5 klingelt der Wecker und dann hocke ich halt im Büro und gucke wie eine Eule, ne? weil ich halt bloß 4 Stunden gepennt habe.
Das ist krass so, ne? Das,
also das ist für mich ein Kurzansitz.
Aha. Nee, also auch diese kurze, sag ich mal, Nachtruhe. Ich kann es ja nicht mehr so richtig, ey. Ich habe da irgendwie, na gut, weil ich selbstständig bin, ich gehe dann halt morgens
später. Ich bin ehrlich, das ist, so. Ist bei mir mittlerweile auch so. Also ich bin da immer total gerädert. In dem Freitags brauche ich mich eigentlich bei der Arbeit keine anreden. Also am liebsten der Kopfhörer rein und ich daddel dann in meinem Rechner. Also ich mache es auch nicht mehr so einfach.
In allem gut sein oder beziehungsweise in möglichst viele Sachen, möglichst viel Zeit reinstecken, das funktioniert halt nicht, ne?
Nee,
ist halt meistens nicht. So, du kannst immer nur in einer Sache extrem gut sein, weil extrem viel Zeit ins Angeln investieren, extrem viel Zeit auf der Arbeit sein, extrem viel Zeit bei der Familie, das klappt ja alles nicht. Nee. Man muss halt gucken, dass man effektiv
ist. Genau, effektiv die Zeit nutzen, die man hat.
Ich muss auch sagen, in den letzten Jahren, ich war viel, viel weniger am Wasser, als das früher der Fall war. Beim Raubfischangeln, bin ich ehrlich, da fühle ich mich nicht so extrem sicher. Ne? Also ich habe in den letzten 2-3 Jahren nicht so gut gefangen. Ja, es macht mir total viel Spaß, ich lerne viel Neues kennen, aber ich kann doch nicht sagen, hey, ich mache in der Zeit das und das und bin sicher, dass ich fange, weil ich einfach dahin gehe und nicht so viel in den letzten Jahren mehr gesehen habe. Also gerade was neue Gewässer anbelangt, da kann ich nicht sagen, ich fahre jetzt nach Holland und mache Großbarschangeln und ich safe fange ich große Barsche. Das ist bei mir nicht so, weil ich einfach die paar Tage, wo ich in Holland war in den letzten Jahren, das klappt da nicht. Oder wie ihr rein oder Nebengewässer so, da haben wir im Saarland halt auch nichts. Ja, also, aber beim Welsangeln ist es bei mir so, wenn ich Welsangeln gehe, im Regelfall fange ich meine Fische. Ne? Ja. So, also je nachdem, wie viel Zeit ich habe, ist eigentlich fast immer ein guter Fisch dabei, auch bei Kurztouren. Und ich glaube, wenn man sich so, also wenn man sich in was sicher ist und weiß, was man tut, dann kann man halt auch mit wenig Zeit viel anfangen.
Ja, es ist so. Also auch bei Wallertouren flexibel bleiben. Ne? Ja, also ich setze da nie auf eine Karte. Also gerade die ersten Tage, also wenn ich 2 Tage, 3 Tage oder mal eine Woche unterwegs bin, da wird natürlich die Montage erstmal gestreut. Ne?
Und ihr wechselt auch flach. Das Gewässer. Das habe ich auch schon gemerkt, wo wir uns unterhalten haben. Ja. Also ihr seid ja auch so drauf, wenn ihr ein schlechtes Gefühl am Fluss XY habt, da bleibt ihr dann die ganze Woche hocken, sondern fahrt einen anderen Fluss.
Nicht. Also das hat man in der Vergangenheit relativ häufig und haben dann teilweise echt Sternstunden noch erlebt am zweiten Gewässer. Oder auch letztes Jahr haben wir gesagt, kommt noch wieder so eine Abenteuertour an einen Bach, wo weder Bestand da ist, wo man Kenntnisse über einen Bestand hat oder auch über Google sich nichts zu
finden. So Becho, man weiß, da sollte es Welse geben, aber was genau da drin ist, genau, weiß man nicht. Genau,
also man hat keine Bilder oder irgendwas von Durchschnittsgrößen oder so oder mal irgendwo in Foren was gesehen. Das sind eigentlich, finde ich, auch immer die coolsten Touren, so eine Abenteuertour. Man fährt irgendwo hin ins Ungewisse und dann fischt man einfach. Und da hatten wir letztes Jahr einen Fluss total im Fokus und sind dann hingefahren. Nach 10 Stunden Fahrt haben wir dann gemerkt, Mist, ne? Niedrigwasser, da kannst du nicht mal einen Motor runterklappen. Also sind wir da, glaube ich, einen halben Tag an dem Bach entlang gefahren, haben Abschnitte gesucht, wo wir wenigstens mit dem Boot reinkommen. Und das war halt dann nicht der Fall. Ja, was machen? Dann haben wir halt Google Maps raus, nächster Bach. Das war eine Option 2, wo wir vielleicht noch angucken wollten. Dann haben wir dann gefischt und haben dann gemerkt, Uferbeschaffenheit ist echt schlecht, also man findet keine Plätze, haben dann eigentlich ganz gut gefangen, eine Stückzahl, Durchschnittsgröße war so okay. Und dann haben wir gesagt, komm, wir wechseln nochmal einen Bach. Also haben wir in einer Woche haben wir 3 Bäche uns angeguckt, oder Bäche, Flüsse, muss man sagen, weil es heißt immer Bach. Ja. Der Rhein ist auch ein Bach. Ja. Und dann waren wir halt eben noch im dritten Gewässer. Und da, das fand ich halt total geil, weil da gab es null Infos, also wirklich ob es da überhaupt Waller drin hat und sonst was. Und dann hatten wir in der ersten Nacht 7 Fische. Ne? Das war dann echt cool. Im strömenden Regen gemoved mit den Autos. Wir waren klitschnass, also von oben bis unten. Haben gerade noch geschafft, zur Dämmerung die Ruten zu setzen. Und dann hat es auch noch geklappt. Also es war echt.
Das sind dann oft cool. Die schönsten Trips. Ne?
Ja,
bei mir ist mittlerweile sogar so, letztes Mal, wo ich unterwegs war, es war im Oktober. Na gut, jetzt, wenn der Podcast kommt, war ich wahrscheinlich nicht mehr unterwegs. Ja. Jetzt ab Ende Februar geht es bei mir wieder los. Aber da war es auch so, ich plane mittlerweile aber schon wirklich Gewässerwechsel ein. Also was früher so aus der Not herausgeboren ist, ich kann mir es heutzutage gar nicht mehr vorstellen, 5 Tage am gleichen Gewässer zu bleiben. Hört sich vielleicht doof an, aber ich brauche da ein bisschen Abwechslung. Mhm. Ja, also 5 Tage gleiche Region, ja, aber wirklich am gleichen Gewässer 5 Tage ansitzen, das wird mir dann irgendwie zu langweilig. Also so immer das Gleiche machen.
Es kommt drauf an, also ich glaube, wenn es mal richtig scheppert und Sternstunden da sind, ich glaube, dann sitzt man das auch gerne aus. Ne? Also dass man dann sagt, man switcht dann nicht das Gewässer, sondern bleibt da, weil es halt auch gerade gut läuft. Also.
Bei mir ist es so, dass ich eigentlich auf so richtige Sternstunden, hört sich jetzt total doof an, aber gar keinen Bock mehr habe.
Okay.
Also wenn ich einen guten Fisch gefangen habe oder vielmehr 2, dann ist die Messe gelesen. Da sage ich, komm, was Neues angucken. Ja. Weil so die, also ich weiß nicht, ob ich da schon satt geangelt bin oder ob ich vielleicht auf der Arbeit so viel Stress hatte, dass ich sage, ich will mal den Stress mit viele Fische fangen und auch versorgen tun. Keine Ahnung, aber wenn ich so 1-2 gute Fische habe, alles easy, lasst uns was Neues ausprobieren. Also so wirklich Nächte mit mehreren guten Fischen, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf.
Okay.
Ja, also ich hole dann das letzte Mal auch, da habe ich einen guten Fisch gefangen, war alleine unterwegs, alles ein bisschen schwieriger. Da dachte ich, wenn ich jetzt noch so ein Ding fange, nee. und dann noch versorgen und dann ist er vielleicht noch am Seil und dann schwimmt der andere da rein. So, nö, hol die Dinger raus, penn noch ein paar Stunden und dann ist gut. Ja. Ja, also keine Ahnung warum, aber ich bin da irgendwie ein bisschen gechillter geworden. Ich bin relativ schnell satt. Ja, aber auch zufrieden. Ja. Ne? So. Keine Ahnung.
Ich eigentlich auch. Also wenn man einen Fisch dann mal gefangen hat, also ob das jetzt ein mega großer Fisch war oder nicht, das haben wir hingestellt, aber dann hat man doch eigentlich das Ziel schon erreicht. Es muss ja nicht immer der ganz dicke sein.
Also ich will bei jedem Angeltrip einen guten Fisch fangen, auf jeden Fall, und will da auch alles dafür geben. Aber wenn es dann geklappt hat, muss ich das Glück nicht bis zum Gehtnimmer auskosten oder ausnutzen. Ja. So, na komm, alles easy, lieber eine gute Zeit draußen machen und ja, nächsten Tag sieht man dann weiter.
Ja, ich seh das Angeln dann auch immer, gerade beim Walleangeln, auch ein bisschen als Urlaub die Woche, wenn man dann mal an Tour ist. Aber es kann auch, wie es halt oft so ist, totalen Stress ausarten, ne, mit Köderfischbeschaffung und. Mhm. Ja, aber ich sehe es dann eigentlich auch mittlerweile entspannter wie früher. Früher war das ein bisschen noch mehr Biss dahinter und da hat man wirklich mehr, ich sage nicht akribisch, arbeitet man trotzdem noch am Wasser, aber ich glaube noch ein Ticken mehr gemacht dafür. Also wenn es zum Beispiel jetzt total aus Eimern schüttet draußen, wo ich sage, hey, da würde ich eigentlich jetzt nicht mehr rausgehen. Früher wäre ich trotzdem raus und hätte dann gesagt, ich setze jetzt noch 2 Routen.
Ja.
Und heute denke ich mir, ja komm, eine reicht doch jetzt.
Ja, klar.
Auf die Art. Ne? Also man, ja, ich weiß nicht, wie man es beschreiben will. Aber
also das mit den weniger Routen ist bei mir auch so, weil ich will mal A, die Arbeit machen, und B, ist es aber auch so, das habe ich auch gelernt, oftmals ist weniger mehr.
Ja,
man angelt dann effektiver mit weniger Routen, weil man sich besser Gedanken macht, wo setzt man jetzt die hin. Ne? Wenn man jetzt nur 3 oder vielleicht mit einem Kollegen zusammen 4 Routen im Einsatz hat, ist das was anderes wie früher mit 6, 7, 8 Routen teilweise. Ja, das, darf man ja so ganz Frankreich einsetzen. So,
genau.
Da hätte ich keinen Bock mehr drauf.
Nee, ich auch nicht. Also wir haben früher auch, also erster Abend 8 Routen. Wenn es der Platz hergegeben
hat,
natürlich. Ne? Dann haben wir halt 8 Routen oder 6 Routen gelegt. Und was macht man dann, wenn halt mal jetzt gleichzeitig 2 kommen? Ne? Und dann ist man draußen mit dem Schlauchboot, das wir schon hatten, Doppeldrills, und draußen geht die dritte los. Ja, scheiße, ne? Fisch war dann im Holz. Und ich, ja, hätte eigentlich sein sollen. Ne? Also, hätten auch 3 oder 4 gereicht. Gut, da kann man es natürlich auch nicht festhalten, ob dann der Fisch auch noch gebissen hätte, aber.
Ja, aber. Ja, ich hatte früher auch, als wir vom verankerten Boot viel geangelt haben, ich hatte ja mal so ein größeres Skiff und da haben wir viel Ansitzangeln drauf gemacht, und das war Standard, dass wir dann in Frankreich zu zweit eigentlich 8 Routen setzen.
Mhm.
Und das war auch so drin, also wenn wir geankert haben, ich habe eine 3/4 Stunde gebraucht, da waren 8 Routen draußen, inklusive Anbinden,
ja.
Boje, Stock, Steinmontage. Mittlerweile frage ich mich, wie ging das so schnell, ja?
Ja.
Weil mittlerweile brauche ich teilweise mit 3 Routen, mit genau gucken und umlenken und tun und machen, da brauche ich oftmals über 1 Stunde, ja? Und früher hast du halt die 8 Routen, zack, 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 draußen und teilweise auch so ein bisschen blind einfach nur Bereiche abdecken, ne? Und, aber heutzutage, na gut, die Bestände sind auch anders. Man kann jetzt heute nicht mit früher vergleichen, aber ich habe manchmal schon das Gefühl, dass ich heutzutage mit weniger Routen effektiver angel als früher mit mehr.
Ja. Doch, auf jeden Fall. Das ist
Schnüre im Wasser ist ja auch so ein Punkt. Ne?
Ja, das Segeln in der Strömung.
Auslegen, der mit dem Motor, wenn man ewig hin und her fährt, 10.000 Mal über den Platz, alles so Punkte.
Eben.
Aber so entwickelt man sich ja auch weiter. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, nicht nur, dass man sich beim Angeln weiterentwickelt und mehr fängt, sondern dass man auch, hört sich jetzt vielleicht doof an, umso älter man wird, umso mehr Spaß macht mir das Angeln, und umso eher schaue ich auch drauf, dass rundherum passt, ja, dass mit den Leuten, mit denen ich unterwegs bin, dass das passt. Früher war ich mit Leuten unterwegs, die habe ich ein paar Mal getroffen, hey, komm, wir machen eine Tour, und dann merkst du bei der Tour, hey, der ist doch so ein bisschen komisch und so, ne. Heutzutage, ich fahre nur noch mit Leuten, wo ich mal sicher bin, das passt. Ich habe keinen Bock mehr, irgendwelche Testtouren zu machen mit Leuten, wo ich 2 Mal gesehen habe, wo die dann irgendwie, ja, nicht zurechtkommen mit der Situation draußen oder, was weiß ich, irgendwie zu verbissen sind oder so, da habe ich keinen Bock mehr drauf, das brauche ich nicht. Da fahre ich mittlerweile lieber allein, bevor ich mit Leuten fahre, wo ich mal nicht sicher bin. Habe ich eine gute Zeit mit denen.
Ja, das ist bei mir eigentlich genauso. Ich habe jetzt über die Jahre ein paar Leute kennengelernt, war mit unterschiedlichen Charakteren auch angeln, und da gab es mal Zickerei zwischendrin mit ein paar Leuten, wo ich dann gedacht habe, ey Jungs, eigentlich, wir folgen noch das gleiche Ziel. Somit also mit den heutigen Kumpels kann ich sagen, das ist alles aus einer Hand. Ne?
Mhm.
Da, die haben alle die gleiche Denkweise, da hat keiner irgendeinen Fischneid. Da werden die Routen zusammengelegt, ne? Man macht sich zusammen Gedanken und jeder Fisch ist irgendwie zusammen erarbeitet. Und
wie macht ihr das mit gerade so zusammen Angeln? Da gibt es ja verschiedene Ansichten bei Freunden. Also bei uns ist oftmals so, dass wir zusammen die Routen legen, eigentlich auch gucken, dass man zusammen auf dem Schlauchboot sind, dass jeder sich mit Gedanken macht, dass jede Route auch gleich gut gelegt wird.
Ja.
Und im Endeffekt wechseln wir dann häufig ab.
Genau, also bei uns ist eigentlich 1:1.
Mhm.
Das heißt, wir wechseln komplett durch, bei jedem Biss ein anderer. Wenn es natürlich dann, was ich, Person 1, einen guten Fisch hatte, dann steht er halt länger Schlange, sag ich mal, bis der nächste halt einen besseren Fisch hat. Sodass es eigentlich ein ausgeglichenes Angeln ist für jeden, ne, vom Erfolg her. man kann es natürlich nie vorausschauen.
100%. Aber so ist ja cool, weil ich hatte es auch schon abwechseln und der eine hat immer die dicken und der andere immer die kleinen. Da sagt man, hey, jetzt der setzt mal aus oder ich setz mal aus, bis du mal noch einen guten hast.
Genau, also so machen wir es auch. Also es kann jetzt sein, das ist ich, einer hat jetzt einen 220 und dann kommt der nächste und hat halt bloß einen, was weiß ich, Meterfisch. Mhm. Dann kann der halt nochmal und wenn dann wieder bloß ein 1,20 Meter kommt, dann sage ich, komm, dann mach halt noch ein drittes Mal. Und irgendwann sagt der, komm, jetzt mach du mal wieder. Er kann natürlich dann blöd laufen, dass dann die Dicken nur bei dem einen kommen. Aber in der Regel kriegen wir es bei uns immer gut hin, dass alle zufrieden sind.
Das ist ja auch cool. Ich bin auch ehrlich, manchmal geht es mir auch gut ab, zu sagen, hey, mach du mal. Und wenn dann der Biss kommt, ich bleib dann halt ein paar Sekunden länger auf der Liege und guck so, wie er anschlägt und wie die Rute krumm wird. Ich habe da total Spaß dran.
Ich auch. Also es ist... Finde ich auch vom Bild her eigentlich ganz cool, ne? Wenn da draußen, der ärgert sich gerade voll einen ab. Ja. Du liegst noch total gechillt dann eigentlich so in der Liege. Machst du dann mal ganz gemütlich, ziehst dann die Schuhe an, der steht noch barfuß im Schlamm.
Du kannst ja auch besser schlafen, ne? Du kannst aber, wenn du weißt, du bist jetzt nicht dran, kannst du dich schon ein bisschen, ja, sag ich mal, mehr dem Schlaf widmen, als wenn du weißt, ich muss jetzt losjumpen, wenn die Route krumm geht. Muss man sich halt auf den Kollegen verlassen, wenn der wach wird, ist auch immer so eine Geschichte.
Ja, wobei, das machen wir eigentlich gar nicht, so dass wir jetzt uns gegenseitig dann die Verantwortung rüberschieben, sondern einfach der, wo erster an der Route ist, der ist erster dran, dass wir einen Fisch auf jeden Fall kriegen.
Okay.
Das heißt, wir haken dann den Fisch und wenn dann der eine halt ein bisschen länger braucht, wo er eigentlich dran ist, dann kriegt der halt die Route in die Hand gedrückt. Also das kann auch mal vorkommen.
Okay.
Oh. Also alles gut. Gechillt.
Bei mir ist so, wenn dann der andere dran ist, dann kann ich zur Not ja mal, ich habe immer die Kopflampe an beim Pennen, also auch auf der Stirn, dass ich direkt drauf drücken muss und die andere ist. Und wenn ich dann weiß, hey, der andere ist dran, dann kann ich die auch mal ausziehen und kann dann... Ja, ein bisschen den Kopf zur Seite drehen. Ja. Also das ist schon, also finde ich cool, hat was. Aber es gibt auch Kollegen, wo ich mit aufpassen muss oder Kollegen, wo ich weiß, die werden nicht wach, die werden erst so viel später wach, die auch nichts dagegen haben, wenn die sagen dann, hey, schlag du an, das wir ihn haben und dann nehme ich ihn oder so, da mache ich dann natürlich auch mit.
Ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich schlafe ziemlich fest.
Mhm, okay.
Ich brauche ein bisschen länger. Ich hatte mal im Klingeln, war ich sofort auf, aber ich habe einen Kumpel, Roadrunner nenne ich den auch.
Okay.
Also bis ich in dem ersten Schuh drin ist, hat der schon beide Schuhe an, wahrscheinlich noch die Schlaufe geknotet und hat einen Fisch eigentlich schon so fast hergedrillt. Ich denke, wie schnell kann man eigentlich sein? Ja. Also das ist echt phänomenal.
Ja, es gibt ja so ganz verschiedene Charaktere vom Welsangeln. Wir sind jetzt beim Ansitzangeln, also liebe Raubfischangler, ja bitte nicht sauer sein, wenn wir jetzt viel über das Welsangeln reden. Wir werden auch gleich noch über das Raubfischangeln reden. Aber es gibt ja ganz verschiedene Charaktere vom Welsangeln, was das Wachwerden und Anschlagen anbelangt. Ja. Was ich da schon alles erlebt habe, da haben wir auch mal so diskutiert, so, wie lange braucht ihr so, bis ihr an der Route seid? Einfach mal so eine Diskussion. Da war einer dabei, ich brauche so knapp 2 Minuten. Bis ich dann meine Brille anhab, meine Socken anhab, die Schuhe gebunden habe und so.
2 Minuten sind krass.
Das ist halt so, da denke ich, Spaß. Aber ich habe es auch schon erlebt, wo Leute halt einfach so ein bisschen langsamer sind. Die stehen dann auf, gehen mal, ziehen den einen Schuh an, ziehen den anderen Schuh an. Ja. Und es sind manchmal auch Leute, die sagen, nee, das ist meine Route, ich schlag die an, warte du, das ist kein Problem. Ne? Und ich stehe da meistens schon neben der Route und denke, Alter, komm, jetzt ist aber,
mach mal hin.
Das ist schon krass, ja.
Aber ich hatte auch andere Bekanntschaften, da war es halt eben nicht so einvernehmlich, dass man sich wirklich gut verstanden hat am Wasser, da war es halt eher so der Neid. Mhm. Und das finde ich immer ganz
schön.
Neid untereinander, das braucht kein Mensch. Da war es dann echt so, man kommt dann einen neuen Spot an, macht das Camp startklar, nachdem man sich eigentlich die Struktur angeschaut hat, dann geht's los. Ja, ich will den Spot, ich will da anbinden und ich will da. Und dann natürlich nicht dieses Abwechseln, sondern jeder setzt seine Routen, okay? Dann guckt man, ich kriege aber bloß 5 Routen unter. Wer kriegt die eine? Das sind lauter so Themen, wo ich mir denke, Leute, was soll
das? Das sind dann auch die Leute, die, wenn man nur einen Kescher hat, die dann sich immer die besten Köderfische krapschen. Auch so, ne? Gibt's
das
ja auch.
War in der Tour auch noch, so dass es dann hieß, ich habe da dann echt guten Fisch gefangen, das war in der Tour wirklich auch der größte. Und ich habe da wirklich die größte Karausche, die wir noch hatten, hatte ich da dran. Und nachdem der Fisch dann rankam, dann kam echt von der Seite so blöde Kommentare mit, was hast du die Karausche da genommen? Ich sag, was soll denn der? Freu dich doch einfach, was soll denn das jetzt? Ne? Ja. Also, dann gehen so Gespräche los, wo ich denke, Mann, ey, hoffentlich sind die 2 Tage bald rum. Es ist so richtig entspannt, war es dann nimmer.
Nee, da hat man keinen Bock drauf. Ich hatte auch einmal eine Tour, ich meine, das war alles cool und so und ich habe mich drauf eingestellt, aber ich hatte ständig das Gefühl, wir angeln jetzt um die Wette. So, das war schon der Partner immer die besten Köderfische gegriffen, und auch immer so beim Auslegen, er seine Sache, ich meine Sache, jeder im Schlauchboot eigen und so, war mega effektiv und es war auch eine coole Tour, aber man hatte halt trotzdem so immer das Gefühl, wir angeln nicht zusammen, sondern wir angeln irgendwo gegeneinander. So.
Ja, ja, so.
Ich bin mit den, irgendwie, oh.
Nee, ja. Ich bin mit den Jungs absolut grün. Ich angel mit denen auch noch. So ist es nicht, dass ich, nee, also, dass wir jetzt da im Hass da unterwegs sind. Es war bloß.
Bei mir jetzt auch nicht. Also, egal mit, muss ich auch mal sagen, Touren. Nicht, dass sich jetzt jemand angesprochen fühlt. Egal mit wem ich bisher angeln war, ist es nie so, dass wir im Streit auseinandergegangen sind oder unterm Strich die Woche total beschissen war oder so. Nee, also, Gott, ist immer so.
Ich bin mit den Jungs, wie gesagt, absolut grün. Bin mit denen ab und zu auch noch angeln, wenn es die Zeit erlaubt. Sind alle auch Familienväter und so weiter. Ergibt sich eh nicht oft. Aber bei der Tour zum Beispiel, das war halt so, wo ich dachte, könnte auch ein bisschen harmonischer ablaufen.
Ja, klar, klar. Naja, so ist das. Weil jeder so, es ist auch so, ich meine, die Leute freuen sich ja, wenn sie ins Wasser kommen. Viele Leute kommen nicht so oft ans Wasser, nur dann beim Urlaub oder in einem Welsangelurlaub. Und das ist halt dann so die Zeit, wo viele sagen, das will ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Ich muss das Maximale rausnehmen. Genau. Ich habe dann auch schon Dinge erlebt, wo Leute sagen, ey, ich habe jetzt so viel bezahlt, für da runterzukommen, jetzt muss das aber passen. Und dann manchmal sind auch Dinge passiert, wie jetzt, warum hockt denn der Opa, der Einheimische da? Der kann jeden Tag hier hocken, jetzt sind wir hier unten, jetzt fischen wir hier auf Wels oder so. Und sowas darf nicht passieren, ja. Nee, egal wie viel Geld man ausgibt, egal wie wenig Zeit man hat, man muss, denke ich, immer ein bisschen Respekt haben. Nicht nur gegenüber seinen Angelkumpels, sondern auch gegenüber Einheimischen, gegenüber älteren Leuten, die da ein bisschen stippen oder so. Ja, da gucke ich schon auch immer drauf.
Absolut. Ne?
Und früher war ich da auch viel verbissener. Und heute sage ich halt, hey, selbst wenn ich mal für 3 Tage nach Südfrankreich fahre zum Beispiel, was ich auch mal hier und da mache, also ganz kurz. Und wenn da mal ein Tag ausfällt, weil ich keine Köderfische habe oder weil das auf dem Angelplatz gerade nicht passt oder weil ein anderer hockt, dann ist es halt so. Mein Gott, was willst du denn machen? Ich glaube, verrückt sollte man sich nicht machen.
Nee, hey, absolut nicht. Und ich sage auch immer, man ist Gast. Ne? Gerade wenn man im Ausland unterwegs ist, dann sollte man sich entsprechend auch irgendwo verhalten.
Und ich finde, hört sich jetzt auch vielleicht ein bisschen doof an, man kann sich auch trotzdem eine gute Zeit am Wasser machen, auch wenn es vielleicht anglerisch gerade alles andere als gut läuft. Also ich kann mich da auch letztes Jahr an so eine Holland-Tour erinnern, am Volkerack mit einem Kumpel. Wir haben echt extrem beschissen gefangen, 4 Tage. Aber ich hatte irgendwie so einen Spaß. Die Grundstimmung war geil. Wir haben immer was Cooles zu essen gemacht, haben viel geackert, ne, haben viel geworfen, viel abgefahren, also wirklich Gas gegeben. Gute Gespräche zwischendurch. Es war einfach eine geile Zeit. Wir haben nicht gut gefangen, aber es waren 4 geile Tage, obwohl wir nicht gut gefangen haben. Und ich finde, wenn man so weit ist, dass man sagt, egal was ist, wir haben jetzt eine gute Zeit, ja, dann macht das Hobby noch viel mehr Spaß.
Ja, auf jeden Fall. Biss gehört dazu.
Ja,
aber
klar.
Man soll es auch irgendwo ein bisschen entspannt sehen.
Ja, ja. Ja, wir hatten auch, wie gesagt, ein paar Fische hatte jeder, zwischendurch war mal einen Tag gar nichts oder so, aber hallo, ja, trotzdem eine coole Zeit und ich genieße das mittlerweile auch so, wenn ich am Wasser bin, macht Spaß, fertig, ja, und ist auch egal, was passiert, ne, klar, umso besser es läuft, umso cooler ist es, aber wenn es mal nicht so gut läuft, Hauptsache draußen, so sehe ich das.
Ja, ist so.
Gut, Chris, dann, was haben wir, haben so ein paar verschiedene Kategorien, ich drück mal hier drauf, vielleicht wird es gleich lustig, mal gucken, was kommt, lass dich überraschen.
Meine krasseste Angelstory.
Die Leute mögen es, wenn es lustig ist. Ne? Du kannst jetzt natürlich irgendeinen Heldenepos erzählen, aber die Leute finden es immer krasser, wenn du irgendeine lustige Story auspackst, wo vielleicht mal was schiefgelaufen ist oder so.
Oh je. Läuft nicht immer alles rund. Aber jetzt muss ich kurz grübeln. Ich glaube, dir habe ich die Story schon mal erzählt.
Ich bin ruhig, ich sag nichts.
Meine heutige Frau, damals Freundin, hatte ein Auslandssemester in Irland und die habe ich dann für 3 Wochen besucht. Kennst du die Story?
Die Story ist geil, ey. Oh, schnallt euch an.
Ja, und ich war dann ein bisschen Hechtangeln und ein bisschen Forelle und dachte bloß, mehr war es dann noch nicht wirklich oft. Ich will mal so eine Tour machen auf Conga, Pollack, was es dort eben alles so gibt. Also bin ich dann von Cork aus mit dem Zug nach Koff. Koff hat den, ich glaube, in Europa größten natürlichen Binnenhafen und habe da dann einen Skipper aufgesucht und habe dann auch einen gefunden. Der hat dann gesagt, klar kannst du mit mir angeln, wir haben gerade eine Competition. Ich so, wie Competition? Ja, die geht die ganze Woche, du kannst für Deutschland antreten. Das war schon ziemlich cool. Dann habe ich dem irgendwie erstmal klar beibringen müssen, dass ich bloß einen Tag Zeit habe. Und dann habe ich gesagt, ja, ist ja wurscht, angel einen Tag für Deutschland. Und ich sagte, ja, alles klar, wann geht's los? Ja, morgen. Ich sagte, ich habe aber nur eine Hechtrute dabei. Auf Conga habe ich keinen Tackle und habe ich von dem alles gestellt bekommen. Also gut. Abends ging es dann erstmal ins Pub.
Da hat er dich eingeweiht oder was?
Nee, da war halt so eine Party, wie fast immer. Also in den Pubs, da ist ja immer was los und immer aus Sau lustig. Und
eine Anglerparty oder
Querbeet? Nee, einfach so, ist egal. Ja. Ist irgendwo ein Pub, da ist immer was los.
Okay.
Also die Iren, die können feiern.
Und da hast du Guinness gesoffen.
Beamish, Murphys, Guinness, also was halt gerade so reingepasst hat. Und das ist auch ziemlich lange und ausgiebig. Und am nächsten Morgen bin ich dann natürlich dann mit dem Zug dann an den Hafen gefahren und bin dann auf das Boot. Und hinten auf dem Deck hatten, glaube ich, so knapp 10 Leute Platz. Und am Steg standen dann ein paar Leute aus Wales, aus Niederlanden, Schottland und meine Wenigkeit. Und dann ging es halt drum.
Also es war schon so eine kleine EM, ja?
Ja, also es waren auch mehrere Boote unterwegs. Mhm. Also waren wirklich 50 Namen auf einer Riesentafel vorne am Hafen, am Pier. Und auf dem Platz 51 von den Startern stand dann wirklich mein Name. Auf einer Riesenreklame.
Chris Anders, Team Germany.
Ja, Team Germany. Und ich natürlich null Plan vom Meeresangeln. Da habe ich gedacht, komm, das passt. Mir war es noch ein bisschen schwummrig vom Pappbesuch. Und dann meinte noch der eine Holländer zu mir, ob ich eine Tablette möchte gegen Seekrankheit. Da habe ich gesagt, ja, guck mal da raus, ist auch spiegelglatt, brauche ich gar nichts. Und ja, das war halt noch im Hafen. Also war halt echt ein riesengroßer Hafen. Ich dachte, da geht's schon raus ins Meer.
Warst du davor mal Meeresangeln? Oder?
Nee, noch nie.
Noch nie. Ja, hast einfach gesagt, hier, ich zerfick euch alle.
Keine Ahnung. Ich hatte halt Bock zu fischen, ne? Ja. Das probier mal aus. Und dann ging es halt auf den Kahn und sind wir rausgefahren. Und dann habe ich daneben gesehen, okay, da kommt so eine kleine Meerenge, also dann aufs offene Meer, auf den Atlantik raus. Ja, und auf einmal hatten wir so 4 Meter Welle. Ja, das war noch alles verträglich und alles okay. Und dann ging es erstmal auf Makrele und haben wir mit Paternostern gefischt. Und ich dachte, die zählen schon. Habe mich schon voll gefreut, dass mein Paternoster vorlenkt mit so 5 Makrelen. Und das waren aber bloß die Baits, die haben gar nicht gezählt. Und irgendwann wurden die Wellen immer höher. Irgendwann hat man, glaube ich, so knapp 7 Meter Welle. Also war echt kaum auszuhalten. Und dann habe ich gemerkt, wie es mir schlecht wird, seekrank. Und dann habe ich mit dem Skipper geredet, der hat mir auch einen Tipp gegeben, gucken Horizont, sucht einen Fixpunkt. Und
der wollte nicht, dass Team Germany abkackt, ne?
Furchtbar. Letzten Endes war es dann so, ich konnte es nicht mehr halten und habe dann fast gebrochen. Und hinter mir stand der Filetiertisch, wo dann schon so knapp 4 Stunden lang die Makrelen in der Sonne lagen. Und da musste man sich hinten halt die Filets rausschneiden, um dann eben die Baits fertig zu machen für Conger oder eben die Pollacks. Ja, und ich beug mich da über den Filetiertisch und bekomme die volle Ladung Duftnote von gammeligen Makrelen in die Nase. Und dann konnte ich echt nicht mehr halten. Ich habe die Rute in die Ecke geschmissen, ich habe gekotzt.
Ja, klar, kannst also, ruhig sagen, Podcast hier authentisch, kann man ruhig mal losledern.
Ich habe wirklich, bis die Galle leer war, der Magen hat sich verkrampft, also übel. Also ich habe sowas noch nie erlebt. Das Geile war bloß, hinter mir saß dann ein Irre. Müsst ihr euch vorstellen, strahlender Sonnenschein, überall Möwen, die gerade meine Kotze da aufgepickt haben. Ja. Und ich konnte es nicht mehr halten. Der sitzt dann ganz gemütlich bei dem Wellengang hinten auf so einer Bank. Links ein Guinness, rechts ein Sandwich, so eine Brille auf der Nase gezogen und sage, what a great day. Ja, und das war so, also mir sind, ich kurz noch zum Schluss von der Story, ich habe dann ja gefragt irgendwann den Skipper, ja, wie lange haben wir noch? Also mittags um 2 so irgendwas, ja, die Ausfahrt geht bis 6. Und ich war ja schon fertig.
Also ja, du dachtest, du warst halb tot und dachtest, ja, geht nichts mehr. Ja.
Ich springe jetzt drüber mit dem Betonstein und fertig. Ja. Ich wollte echt sterben. Also es war Katastrophe. Ja, so viel zu einer lustigen Story.
Ja, und wo ist Team Germany gelandet am Ende?
Es war mir scheißegal. Nee, ich hatte ein paar Fische. Ich hatte auch einen schönen Conger mit über 1,60.
Echt?
Ja,
das ist ein geiler Fisch. Ja,
das ist ein absolut cooler Fisch.
Ging es da noch gut oder war da schon grenzwertig?
Also die Fische wurden alle released, die wurden bloß vermessen.
Ja, ja.
Also die wurden
komplett. Ja, aber wie ging es dir da? Weil du hast ja noch ein bisschen was gefangen.
Ja, da ging es noch einigermaßen. Das war so kurz vor, bevor ich dann angefangen habe zu kotzen.
Ja, ja.
Und hatte ein paar untermaßige Pollacks. War okay, die Erfahrung hat genügt.
Gereicht. Ja, ja. Seid ihr nur mal Meeresangeln gewesen?
Nein.
So? Nee. Willst du aber nicht mehr, oder?
Also der Reiz ist mittlerweile wieder da.
Die Frage ist, würde es dir wieder schlecht gehen? Ne? Wenn man einmal seekrank war, wird man immer seekrank?
Ich weiß es nicht. Also ich war nochmal auf dem Schnorchelkurs da im Roten Meer unten in Ägypten. Mhm. Da war nicht so Hochwelle und da war mir auch schlecht.
Die fahren aber nicht so weit raus, ne, oder?
Nee, also da hatten wir vielleicht 2,5 Meter oder so Welle und da wurde es mir auch schlecht.
Okay.
Da war die so 3/4 Stunde Überfahrt ans Riff und da...
Hannes hat man nämlich auch mal erzählt, hier Johannes Martin, dem geht's auch immer so. Die waren auch mal im Mittelmeer und in Südfrankreich, wo sie mal raus sind zum, weiß nicht, Palometta-Angeln oder den Thunfischangeln waren sie auch einmal.
Schon Palometta da unten, ja.
Ja, aber die waren, ich glaube, Thunfischangeln sogar, also noch weiter draußen und genau dasselbe. Ja. Und ich weiß es nicht bei mir, weil ich war im Prinzip auch so richtig auf hoher See, ohne dass ich Land gesehen habe. Das hatte ich noch nie. Mhm. Ich war Madagaskar, aber da haben wir immer irgendwo die Küste gesehen. Ich glaube, das macht viel aus, wenn man rundherum gar nichts hat.
Ich habe keine Ahnung. Mhm. Also wenn man jetzt auf den Bodden rausfährt, dann hat man richtig Wind, dann hat man ja auch einigermaßen Welle, sage ich mal. Das ist nicht so hoch wie dort im Atlantik oder im Roten Meer teilweise, aber da macht es mir nichts aus. Ich weiß nicht, an was das lag. Ich glaube aber, die 7 Meter waren halt einfach zu viel.
Na klar. Ich glaube, wir sind auch einfach nicht dafür gemacht, ne?
Nee. So. Der Skipper hat auch gesagt, jetzt wird es ein bisschen krass ruppig und kann sein, dass wir sogar umdrehen.
Ja.
Aber die haben halt durchgeangelt.
Oh, Wahnsinn. Naja, Chris, komm, lass uns mal zu den Insta-Fragen gehen. Ich habe heute Morgen ja mal so grob in die Runde gefragt, ob sie irgendwelche Ideen haben, die wir besprechen könnten. Und so ein paar komische Fragen sind dabei.
Dann schieß mal los.
Ja, ich guck mal. Also eine schöne Frage ist, wie viele Zander hast du schon im Nord-Ostsee-Kanal gefangen?
Zero.
Keine.
Ich war noch nie im Nord-Ostsee-Kanal angeln.
Das ist einfach so typisch, ne? Die Leute denken immer, hey, mein Hausgewässer ist das, was du auch schon oft gemacht hast. Also generell, ne? Also da kann man manchmal so fragen. Wahnsinn. Was ist deine Lieblingsangelmethode? Das ist doch ganz gut.
Boah, das ist aber eine schwierige. Die Lieblingsangelmethode. Also ich würde fast sagen, Jiggen. Mache ich am häufigsten. Mhm. Also Standard eigentlich.
Also Jiggen, egal auf was. Also ist ja meistens
Zander. Nee, also wenn ich jetzt Barschzander oder so, ja, meistens Jiggen, wobei ich eigentlich auch gern twitche. Also auf Barsch dann gezielt, ne? Ich sage, es macht mir fast am meisten Spaß.
Viele Fragen musst du wieder an mich stellen. Wann kommen die neuen Hardbaits?
Ja, wann kommen die denn?
wann kommt denn der Podcast? Das müsste so Mai sein, also es dauert noch ein bisschen wahrscheinlich. Ja, wir hatten ja, ich sag jetzt, wir hatten, aktuell haben wir es noch, das Problem mit dem Coronavirus. Keiner weiß, wie viel Verspätung unsere Lieferanten haben werden. Die wissen aktuell, wenn ich das hier aufnehme, noch gar nicht, wann sie wieder mit der vollen Mannschaft am Start sind. Aber ich hoffe schon, dass es im Bereich vom Schonzeitende dann soweit ist. Ja, also spätestens Frühsommer. Hoffen wir auf jeden Fall. Magst du Carsten Zeck?
Was will man da als Antwort?
Ja, das ist schwierig, ne?
Ein bisschen.
Ein bisschen, okay. Bin ich zufrieden, ja? Wieso Zeck Fishing und nicht andere Marken? Nicht, dass Zeck schlecht wäre, im Gegenteil. Aber ist ja, ich meine, ein anderer hat auch mal gefragt, warum nicht bei einer anderen Firma Teamangler oder so. Das ist jetzt auch gar nicht böse gemeint, sondern... Ja, wie kam es dazu? Vielleicht kann man da mal so ein bisschen drauf eingehen. Warum hast du dich letztendlich bei uns als Teamangler beworben? Und weil jetzt einfach mal Lob, ne? Bist ein extrem guter Angler, fängst gute Fische, kennst dich gut in den meisten Themen aus. Also die meisten Firmen wären froh, wenn sie so einen wie dich im Team hätten. Warum bist du bei uns, nicht bei anderen?
Da muss man ein bisschen ausholen.
Ja, mach das. Ganze zu, wir haben ja Zeit kam, hier im Podcast, ne?
Ja, wie fängt man da am besten an? Eigentlich kam das Ganze ja zustande durch einen Aufruf damals. Ne? Da hast du ja einen Aufruf gemacht auf YouTube, ein Video eingestellt, dass du dich eigentlich breiter aufstellen möchtest und halt nicht nur auf Wels fixieren willst. Und dem Aufruf bin ich natürlich dann gefolgt und habe da eine Bewerbung gemacht.
Und das waren die meisten Teamangler, die wir haben, sind dem ja gefolgt. Weil die meisten sind ja seit Stunde 1 da. Wir haben mit Tim auch schon mal drüber gesprochen, wie wir das damals gemacht haben auf YouTube und so.
Ja.
Und da warst du ja auch dabei. Und die Frage ist, warum hast du nicht schon vorher, also die Frage, die ich dir jetzt stelle, warum hast du nicht schon vorher den Weg gesucht, irgendwo Teamangler zu sein? Oder hast du den Weg mal gesucht und dachtest dann, oh, ist doch nicht das Richtige? Nee, weiß ich gar nicht,
Nee, ich hab einen Weg
pack mal aus, Chris, gesucht. Ja?
Nee, einen Weg.
Warum bist du vom Black Cat weg?
Weil
oder von Shimano, ja.
Nee, ich war ja nirgends vorher und habe auch einen Weg vorher nicht gesucht. Ich hatte vorher über einen Angelladen so ein kleines Sponsoring, kann man fast sagen, dass da ich halt ein paar Prozente hatte oder so, wenn ich da eingekauft habe, weil ich halt auch verdammt viel Tackle bei dem eingekauft habe. Das war das Einzige, aber gesucht habe ich da speziell nichts. Und ich hatte auch vorher, also auch wegen Fängen, ob jetzt dann irgendwie eine Firma auf mich aufmerksam geworden wäre, war auch nicht der Fall, was daran lag, dass ich vor Zeck Fishing eigentlich mit Social Media nichts am Hut hatte.
Wobei YouTube-Kanal hattest du
ja,
doch, oder?
Ja, da ging's, also YouTube hatte ich mal einen Kanal, das, den gibt's auch noch, bloß liegt der halt schon seit 3 oder 4 Jahren voll auf Eis. Da ging's aber auch eher in die Richtung Eigenvermarktung, jetzt nicht von meiner Person. Weil ich da eigentlich auch nicht so Bock drauf habe. Oder wie soll ich sagen, ich brauche keinen eigenen Fame. ne, so dass ich mich irgendwo ins Rampenlicht stellen will. Sondern da ging es eher darum, dass ich Wallerhölzer mache, baue und die halt irgendwo, ja, musste halt.
Ja, du musst ja auf dich aufmerksam werden.
Genau, so ein bisschen Marketing, sage ich mal. Mhm. Und deswegen habe ich einen YouTube-Kanal damals gemacht. Das war eigentlich so der Hauptgrund. Und dann irgendwo auch mit dem Hintergrund den Leuten ein bisschen Mehrwert bieten. Ja, aber das war nie so die Beabsichtigung, irgendwo als Teamangler zu agieren. Mhm. Ja, also Weg habe ich so noch nie gesucht. Dann kam eben die diese Bewerbung zustande oder der Aufruf von dir und die Bewerbung folgte dann. Und ja, seitdem bin ich dann eigentlich auch dabei.
Genau, und da haben wir uns so ein bisschen näher kennengelernt und ich habe gemerkt, was für Fähigkeiten du hast und so. Und ja, und ich glaube momentan alles cool, so wie es ist. Und mal gucken, wie es weitergeht, ne?
Genau, also ja. Ich plane auch nichts anderes. Ich bleibe erstmal Zackfishing treu.
Das ist gut. Und
habe nichts anderes vor.
Ich sage dem Carsten Bescheid, ne, dass der dann auf jeden Fall dich nicht auf die Abschlussliste setzt.
Sehr schön.
Sehr schön. Was ist sein Hecht-PB?
Hecht-PB aktuell 1,26.
Was ja schon krass ist, ne? Und ja. Beim Schleppen, oder?
Der kam beim Schleppen.
Ich meine, Schleppen ist ja so ein bisschen Verrufung bei vielen Leuten. Was,
ja, was ich nicht verstehen kann.
Ja, erzähl mal so ein bisschen, weil du hast mir ja auch schon erzählt, was ihr teilweise für krasse Schlepp-Sessions macht oder mit welchen Experten du auch kennst.
Ja.
Und vielleicht kannst du mal so ein bisschen raushauen, ist ja jetzt Gewässern so, ist ja egal, aber was für Erfolge ihr habt. Ja, und ich glaube, du gehst ja schleppen, weil es halt einfach so extrem effektiv ist und mal so viele Großfische auch fängt, wenn man weiß, ja,
wenn man
wann,
weiß,
wo, wie.
Genau, ja. Also es ist nicht jeder Tag gleich beim Schleppen. Und ich will mal behaupten, also ich werfe natürlich auch viel, fange auch schöne Fische beim Werfen, aber ich will mal behaupten, dass ein Schleppangler, der sich wirklich drauf spezialisiert hat und nicht einfach, ich fahre jetzt mal ins Blinde los, übers Jahr mit Abstand bessere Fische und mehr Fische fängt. Also die Spezies, die ich kenne, da kann ich echt nur einen Hut davor ziehen, wie akribisch die teilweise die Köder setzen, auswählen nach Farbe, Länge, Abstand zum Sideblender, Sideblender hinterm Boot, Geschwindigkeit und es permanent, einen ganzen Tag lang wirklich akribisch betreiben. Und wenn man dann überlegt, dass beispielsweise in 5 Tagen von 5 Booten 108 Meter Fische gefangen werden.
Das ist krank.
Und da zählen wir die 90er und so weiter jetzt mal, davon, also nur Meter plus. Mhm. Ja, und dann teilweise auch zweimal Meter 30 fällt und etliche 1,20 plus. Also das ist...
Das war jetzt ein extrem guter
Trip, sag ich mal. Das ist ja
nicht so, als wenn das immer so
auch,
wäre.
Aber, nee, absolut nicht. Aber da gibt es halt auch so Tage, wie wir schon hatten, mit 6 Meter Fischen am Tag. Ja, das sind...
Ich hatte pro Boot, bei, ja.
Nee, das war jetzt also ja einem Boot. Mhm. Die hatten 6, also es waren wir, ich ein Kumpel mal, da hatten wir 6 Meter Fische an einem Tag. Das, beim Werfen hatte ich sowas noch nie. Ich
andere mal, Angler, gute mal, Angler haben das ganze Leben nicht.
Ja, ja. Eben, aber ich hatte mal beim Werfen maximal 2 Meter Fische am Tag. Also mehr hatte ich da noch nie. Mhm. Da gibt es bestimmt auch Leute, die vielleicht da schon mehr hatten und so weiter, aber ich will nur behaupten, Meterfische fallen nicht so häufig. Und ich kenne auch etliche gute Angler, die bisher noch nie geschafft haben, Meterfisch zu fangen. Aber wie gesagt, also dieses Verpönte vom Schleppangeln kann ich absolut nicht nachvollziehen.
Ist es der Fall, also funktioniert das Schleppen, wenn man weiß, wie, so gut, weil, interpretiere ich jetzt einfach mal rein, weil der Köder halt permanent heiß ist, ja, den ganzen Tag über, wenn man weiß, wie.
Ja, wenn man weiß, wie. Das ist
weil ansonsten halt beim Werfen ist ja so, man verplempert ja schon viel Zeit, Köder rausnehmen, Köder nochmal werfen, abtauchen, ja, bis er richtigen Tief ist. Manchmal hat man ja nur ein paar Meter in der richtigen Tiefe. Je nachdem, wo man angelt, wie man angelt, wenn man wirft. Beim Schleppen ist ja schon so, wenn man es gut macht, ist er permanent scharf.
Ja, also man muss erstmal die Tiefe ermitteln, ne, um die in den Sichtbereich zu kommen. Mhm. Das ist Punkt 1. Dann gibt es Beißphasen und also wirklich Beißfenster. Da fährt man teilweise mal 2-3 Stunden um den Kreis, da geht nichts. Und wirklich in der kompletten Gruppe, jetzt beispielsweise mit den 5 Booten, da waren wir permanent per WhatsApp unter irgendwie in Kontakt. Ja, geht nichts. Und dann hat man sich halt unterhalten und ist halt rumgeschippert. Und dann gab es eine Beißphase beispielsweise jetzt von 11 bis 12. Und dann hat man nur noch Bilder bekommen von Fischen bei jedem Boot, wo es dann wirklich einen Schalter umgelegt hat. Und jetzt ist die Beißphase da. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel werfen bin und merke, ey, die haben jetzt gerade keinen Bock und ich bin weit weg vom Beißfenster beispielsweise und merke dann, ich stelle um, ich mache was komplett anderes. Und habe dann gar nicht mal die Chance dazu, weil ich halt immer das Vertrauen da habe. Und da weiß man halt einfach so mit der Zeit und über die Jahre, mit der Erfahrung, es kommt, das Beißfenster. Und dann fährt man halt durch.
Wahnsinn, ja. Echt brutal. Naja, kommen noch ein paar coole Fragen. Seine Lieblingsroute. Ja, das ist bei Chris immer ein bisschen schwierig, weil Chris ist halt ein guter Welsangler, aber auch ein guter Hauptfischangler und nutzt ja auch so ziemlich alles von uns, sag ich mal.
Ja.
Ja, was ist da die Lieblingsroute? Vielleicht für einen Wels und für einen Raubfisch. Machen wir mal zwei Kategorien.
Ja, das ist halt jetzt auch wieder schwierig zu beantworten. Es hängt halt immer davon ab, wie man gerade angelt.
Ja, und auch was
und, ob ich jetzt aktiv angel beim Wels oder beim Ansitzen. Also beim Ansitzen würde ich sagen, ist bei mir eigentlich so die Bro-Cat.
Standard, geil, genau. Wäre ich auch bei dir, kannst du fast alles mitmachen.
Und vertikal ist mittlerweile Inline-Stick.
Mhm.
Und beim Barschangel klar die Swift, wobei Pitchcast, je nachdem.
Mit der Swift ist halt auch so geil, die Swift ist, alles geht auch nicht, weil es halt schon sau schnell ist. Ne? So ja. Für manche Angeltechniken ist eine Route, die nicht so x-fast ist, manchmal auch besser.
Genau.
Enno hat mir erzählt zum Beispiel bei sich, er hat extrem gut mit der Cherry Stick gefangen, auch besser als mit der Swift, auch besser als seine Kollegen mit der Swift, weil er der Überzeugung ist, wenn er jiggt, wird der Köder so ein bisschen sachter angehoben. Mhm. Also die Erfahrung haben die gesammelt und das hat teilweise besser funktioniert als mit der Swift, wo die Köderübertragung so extrem gut ist.
Ja, dass eine weichere Aktion von Vorteil sein kann,
genau,
auf jeden Fall.
Genau.
Ja, ansonsten Peak auf jeden Fall zum Jiggen. Die habe ich extrem oft im Einsatz.
Hast du auch die 240er-Variante
schon im Einsatz? Die 270.
Nur 270er.
240 hatte ich noch nicht in der Hand.
Aber ich glaube auch, wo du angelst viel rein und so lange Steinpackungen, da ist auch die 270er wahrscheinlich ein bisschen...
Vom Boot aus wäre es vielleicht noch eine Option, aber da habe ich halt meistens echt die Swift, also auch auf Zander. Die kann das ab. Die fängt ja auch Karpfen.
Absolut. Geiles Erlebnis, ne? Wie schwer war er? 27, 28 Kilo, schätzt ihr, ne?
Ja. Also ich habe mit den Karpfenanglern da an dem See gesprochen und anhand der Bilder und dem Datum, wo er mal gefangen wurde zuletzt und dann aus Versehen wieder ins Wasser gefallen ist, kann man sagen, da hatte er zuletzt, es war zwei Jahre vorher, 24,8 Kilo.
Wahnsinn.
Ja, also es waren 50 Pfund Fisch auf jeden Fall.
Auf Dude, ne? 4 Inch Dude.
4 Inch Ayu.
Ayu, im Maul, ne? Irgendwie gerissen,
regulär,
im Maul.
Regulär im Maul gehackt. Das war auch jetzt der dritte Karpfen im Gewässer.
Wahnsinn, ey.
Beim Jiggen.
Ja, die ernähren sich manchmal schon räuberisch, ne?
Ja, aber der eine, wo ich mal hatte, das war auch so knapp, ich schätze mal 25 Pfund, der kam auf einen Wilson mit einem Dart-Jig im Freiwasser.
Also der hat richtig, der ist richtig Akku nachgegangen, ne?
Ja, ja.
Ich kenne es bisher nur aus Spanien, da ist ja sozusagen mal relativ viele Karpfen mal auf Gummiköder fängt.
Genau.
Und da kenne ich auch unter Wasseraufnahmen, wo die richtig rauben, wo sie richtig so Lauben nachstellen und da drauf schießen.
Wahnsinn, ja, verrückt. Ne? Ich wollte eigentlich Barsch angeln. Ne?
Friedliche Räuber. Gab es da mal so einen Film vom Profi-Blinker oder so?
Boah, weiß jetzt nicht.
Kennst du nicht die alten Profi-Blinker-Videos?
Doch, vereinzelt, weil das sagt man jetzt nicht.
Als Kind habe ich mir die immer angeguckt, ja.
Ich hatte auch einen Haufen VHS-Kassetten
früher. Ja. Nachher kamen sie dann auf DVD, ja, oder auch Fisch und Fang damals SVCD, also, wo ich damals nicht viel unterwegs sein konnte, musste ich immer Filme gucken, immer Angelfilme.
Ich auch. Und Zeitschriften. Ja. Ganz viele Zeitschriften. Ich habe heute noch einen Speicher, richtig viele.
Ich habe damals, also ich habe ja mit 9 Jahren angefangen zu angeln und ich hatte damals nicht so Kollegen oder auch ältere Kollegen, die mich viel mitgenommen haben. Ich war relativ wenig angeln als Kind, weil ich nicht so die Möglichkeit hatte. War aber schon immer brutal verliebt in das Thema Angeln. Und ich musste mich wirklich jeden Tag mit Angeln beschäftigen. Und es ging so weit, ich hatte jede Zeitschrift, die es gab. Ja, hab immer meine Mama gefragt, hey, wie wär's? Und hier an der Tankstelle kriegst du das, in dem Laden das. Da hat die mich immer hingefahren oder genommen oder ich bin mit dem Fahrrad hin. Da war immer aufwendig, alle Zeitschriften zu bekommen. Und ich habe alles gelesen, also von der ersten bis zur letzten Seite, inklusive der Werbung. Ich hatte immer so meine eigene Challenge, ich muss jedes Wort im Magazin lesen.
Okay.
Also ich habe auch die ganze Werbezeiten, ich habe alles durchgelesen. Ja, du könntest ja irgendwo was verpassen.
Ja.
Ich habe dann auch immer so das, was interessant war zuerst. Für mich waren das dann so Schleienberichte oder Garauschenberichte. Also halt alles, was man so macht. Und als Kind waren halt so das Teichangeln war angesagt, auch Friedfische. Aber im Nachhinein dann auch die ganzen Meeresdinger und dann zum Schluss immer die Werbeanzeigen, ja, bis zum letzten Wort. Und dann war man dann nach 2 Wochen durch und hat man 2 Wochen gewartet, bis die nächsten Magazine kommen. Dann immer hoch und runter gelesen.
Kenne ich aber.
Ja. Und mein theoretisches Wissen als Kind, ich war so ein richtiger kleiner Klugscheißer. Ja? Also als ich Viecherprüfung gemacht hatte oder so, ich habe den ganzen Tag nur gelabert. Ja? Als man da abends, ich habe mich angehört, wie als wenn ich überall schon Weltmeister wäre oder so. Aber halt nur in der Theorie.
Cool.
Völlig krank. Ja, Chris, was packt man noch für eine Rubrik aus? Ja, wir haben jetzt 58 Minuten. Normalerweise gibt es ja die Rubrik Hasskommentare. Nur mir ist aufgefallen, dass wir immer die Hasskommentare löschen und da haben wir keine Hasskommentare mehr.
Okay.
Ansonsten könnte man so ein bisschen auf die Leute losgehen, die uns arg beleidigen. Da können wir die hier mal im Podcast beleidigen. Also nicht mit Namen, aber schon mal so der Typ Mensch mal so ein bisschen analysieren, was der für Probleme hat. Oder fallen dir noch Hasskommentare ein? Hast du vielleicht gerade ein paar am Start, wo du denkst, mein Gott.
Also vereinzelt kamen mal direkte Nachrichten wegen irgendwelchen Aktionen, wo ich dann denke, ja, kann man jetzt drüber streiten, aber die Leute kennen ja nie die komplette Situation,
ja, ja,
sondern kennen ja bloß ein Bild oder irgendwas. So beispielsweise auch mit dem Karpfen. Da hatte der Karpfen ein bisschen Sand an der...
Ah, da sind ja die Karpfenangler ganz akribisch, ne?
An der Schwanzflosse hinten.
Hast du einen Dreck gelegt oder was? Ja,
ja, natürlich.
In den nassen Sand hast du paniert.
Ja, Paniermehl,
wie,
genau.
Einmal riechen. Solche Leute, die so mit Fischen umgehen wie du, Chris. Ja? So in die Richtung geht's ja dann meistens.
Ja,
ne?
Genau. Und ich hatte halt bloß das breite Mescherboard dabei vom Hechtangeln, immerhin.
Ja.
Und hatte den Fisch dann auf diesem nassen Mescherboard und wollte halt die Länge zumindest ermitteln, weil ich halt nicht die Chance hatte wegen Körpergewicht oder ich weiß, ne? Weil ich ja sowas eh nie mache. Und da ist halt dann die Schwanzflosse ein bisschen am Sand hängen geblieben. Das hat derjenige dann an dem Foto dann analysiert, dass ich nicht artgerecht mit dem Karpfen umgegangen bin.
Natürlich.
Er hat mich natürlich dann belehrt. Und ich habe ihm dann versucht zu erklären, dass ich eigentlich schon gucke, dass es in Fischen gut geht und das halt eine Ausnahmesituation war und ich nicht gerade jetzt eine Abhackmatte parat hatte und so weiter und so fort. Also nochmal an denjenigen, es tut mir herzlich leid um diesen Sandfleck an der Schwanzflosse. Ich hoffe, dem Fisch geht es trotzdem gut und ich bemühe mich bei allen anderen Fischen auch, artgerecht mit dem Lebewesen umzugehen.
Ja. Ich finde halt, wenn dann die Fische wirklich zu heiligen Kühen werden, wird es irgendwann auch mal so ein bisschen bedenklich. Wir versuchen, glaube ich, alle, die Catch and Release betreiben, gut mit den Fischen umzugehen, aber päpstlicher als der Papst und dann auf jeden Fehler achten, auf jedes Sandkorn, was irgendwo vielleicht auf dem Foto ist, da wird es manchmal auch so ein bisschen,
manche interpretieren irgendwo auch was rein und wissen, kennen halt die Situation überhaupt nicht.
Ja,
ne?
Ja.
Und das finde ich manchmal auch schade. Oder auch gerade Catch and Release. Ich bin dafür. Können wir auch kurz anschneiden, das Thema Catch and Release. Aber es gibt halt, finde ich, Leute, die es zu akribisch betreiben mit der Hinsicht, ich setze 100% zurück. Ich angel, komme aus einer Angelfamilie und ich nehme auch mal Fisch mit. Also das kann man auch öffentlich so sagen.
Um Gottes Willen ist ja auch.
Wenn ich mal Zander angeln bin und habe Bock auf Zander, dann nehme ich mal einen Zander mit oder auch Barsch. Echt weniger, schmeckt man nicht so gut.
Ja.
Aber dieses hundertprozentige und dann irgendwo im Supermarkt aus Aquakultur irgendwelche Schlemmerfilets kaufen oder was ist ich was und dann sagen, ja, ich bin 100% Catch and Release, kaufe mir dann aber irgendwo im Supermarkt so ein Stück Filet für 1,99 und weiß nicht, wo er herkommt, dann denke ich mir, hey, dann nimm doch einen frischen Fisch aus dem Gewässer.
Und ich glaube, egal wo du in Deutschland angelst, ich glaube, selbst wenn der Fluss jetzt nicht so gerade der sauberste ist, ist es immer noch besser, glaube ich, dann Fisch, den man selbst gefangen hat, mitzunehmen, zu verspeisen, als irgendwo so einen Billigfisch im Supermarkt eingepackt zu kaufen.
Genau. Wenn man jetzt gerade sich so ein bisschen mit Pangasius beschäftigt, ich finde es so widerlich. Das ist ja mittlerweile.
Ich esse gerne.
Ich habe auch noch nie gegessen, weil ich einmal die Aquakultur gesehen habe, wo die.
Das sind so Schlammlöcher, ne?
Boah, widerlich.
Ja,
ja. Wirklich. Es ist mittlerweile bei Scambis und Garnelen das Gleiche. Ne?
Mhm.
Die,
alles nur gezüchtet, ne?
Ja, das kommt so viele Medikamente rein ins Becken wie Futter, ne? Also, es ist ekelhaft.
Das ist eh sowas, ich glaube, du beschäftigst dich ja auch so ein bisschen mit dem Thema Ernährung. Können wir auch noch anschneiden. Chris ist nicht nur ein wahnsinnig guter Angler, ein Top-Familienvater, hat einen extrem guten Job in der Industrie. Nein, er sieht dann noch aus wie Adonis.
Das hast jetzt du gesagt.
Ja, aber schon eher. Einmal im Leben so definiert wie du, das wäre mein Ziel.
Ja, ich mache ab und zu nur ein bisschen Sport.
Ab und zu nur ein bisschen Sport, so 16 Mal die Woche, zweimal gerade.
Genau.
Der Chris trainiert auch ein bisschen, ne? Was jetzt noch nicht auf der Bühne wie der Jimmy, aber
Nee.
Also so als für dich halt.
Ja,
ne? So
für einfach. Mich Kraftsport, aber das ist auch schon sehr lange. Ich glaube, 16 angefangen und nie aufgehört. Mal akribischer, mal weniger, aber ich gucke eigentlich dreimal die Woche bin ich schon im Studio. Zwischenzeitlich hatte ich auch mal Triathlon-Phase, 4 Jahre lang.
Also alles ausgekostet, ja.
Naja. Aber das war krass. Also hatte ich 18 Stunden Training die Woche.
Also hast du es richtig dann so? Hast du selbst, hattest du einen Trainer?
Nee. Das habe ich dann selbst gemacht. Halbmarathon da mal mitgelaufen oder sonst
wie. Wie schnell warst du, Halbmarathon? Um die 20 Kilometer, ne?
Also Laufen war jetzt nie meine Stärke, aber auf einem Halbmarathon war es schnellste, glaube ich, 1,38.
Ja, was aber richtig gut ist, oder? Für so ein Hobby.
Für
Hobbyläufer, wollte gerade sagen. Ja. Laufen war nie meine Stärke, um Gottes Willen.
Radfahren war meine Stärke.
Okay. Da habe ich gar keine Zeit im Kopf, was da gut oder was schlecht ist. Wie weit ist Triathlon meistens, die Radfahrstrecken? Oder wie weit waren die?
Olympische Distanzen 90 Kilometer.
Ah.
Bei uns im Greichtal hinten, sag ich mal, da ist halt viel Berg. Mhm. Da habe ich halt immer auch trainiert. Und dann gibt's, jetzt muss ich überlegen, das mittlerweile ist der Ironman. Früher war es die Kraichgau-Challenge. Da war mein schnellstes, ich glaube, 2 Stunden 50 auf 90 Kilometer. Aber ich weiß nicht, wie viele Höhenmeter das waren.
Also Durchschnittsgeschwindigkeit von über 30
km/h. Ja, auf jeden Fall. Das sind krass. 33 oder sowas.
Ja, das ist Wahnsinn, Chris. Ja. Und wie gesagt, deshalb meinte ich ja, du beschäftigst dich ja auch schon so ein bisschen, jeder, der Kraftsport macht und das ernsthaft betreibt, beschäftigt sich so ein bisschen mit dem Thema Ernährung. Mhm. Auch wenn ich momentan nicht wirklich was mache, versuche ich abzunehmen und beschäftige mich auch ein bisschen mit dem Thema Ernährung. Und da fällt es halt immer auf, die Leute geben nichts aus dafür. Ne? Also es gibt ja, ich meine so Hobbys und so, Angeln wird oft viel ausgegeben, aber wenn es ja, um Ernährung geht, wird gar nichts ausgegeben. Da wird Fleisch gekauft, was weiß ich, 500 Gramm Steak für 3 € oder so, da wird halt oftmals gar nicht geguckt, wo kommt denn das her, ne? Wie wird denn sowas gehalten? Und es kann nur scheiße gehalten werden. Also Billigpute für ja, so, 500 so. Gramm, kriegst du ja für 2 € oder sowas. Ja. Das also ist
ich,
krank.
Ich habe ja zum Beispiel auch ein bisschen Connections zu einem Bauern, der hat Angusrinder, da bestelle ich eigentlich regelmäßig ein großes Fleischpaket. Kostet mich im Schnitt 9,90 € das Kilo, aber da ist natürlich alles dabei.
Aber es ist günstig.
Es ist günstig, ja, auf jeden Fall.
Aber es ist nicht nur das Entrecote oder das Rumpsteak, sondern alles. Das ist bunt gemischt dann.
Das ja, Kilo, das ist oder? Auch, nee, ist alles. Also Hackfleisch, okay. Entrecote, Rumpsteak, Rouladen,
also
Kochfleisch cool, auch. Cool. Kochfleisch tausche ich gerne auch mit der Oma oder so. Hau mir dann die Filets raus. Ja, aber da guckt man schon drauf. Aber da habe ich halt auch zum Beispiel ist eine Quelle, der halt, wo ich weiß, wo das Tier gelebt hat, wie es aufgezogen wurde und habe halt dann echt Qualität.
Also ich bin ja auch so einer, ich will jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst und ich bin auch einfach aufgewachsen und lieb auch eine Currywurst oder ein halbes Hähnchen von der Bude. So, da kann ich mich auch nicht von trennen. Oder ab und zu mal, wenn man auf der Autobahn ist oder schnell irgendwo nach dem Angeln was ist, geht's auch mal ins McDonald's. Um Gottes Willen, das ist bei mir auch so. Aber ansonsten daheim, wenn ich Fleisch esse, meistens auch Biofleisch. Ja, also wir haben jetzt nicht direkt so einen Bauer, der Fleisch verkauft, aber und einen Supermarkt, der regionales Biofleisch anbietet. Und ist oft so, da gehe ich abends Fleisch kaufen oder lass mal's kaufen. Kostet dann 5, also es ist nicht abgepackt, sondern es wird dann auch weg, also abgeschnitten und so und kostet dann oft, dann habe ich 2 Stücker Fleisch für die nächsten 2 Tage und lege 25-30 € hin oder so. Mhm. Sind dann halt große Stücker Fleisch. Nur so ja, 400 Gramm ja. ist Carpaccio. Ja. Und von daher. Aber klar, wenn ich mir es jetzt nicht leisten könnte, dann ich weiß nicht, ob ich dann auch
klar,
in Mengen Fleisch essen. Also es kommt immer drauf an. Ja. Bei mir ist halt so, weißt du, ich kaufe mir dann lieber weniger Klamotten. Und dafür aber gutes Essen. Ja. Und die meisten Leute ticken halt auch anders.
Ist so. Aber Bio ist auch nicht gleich
Bio. Bio ist nicht gleich also Bio, ne?
Ich kaufe kaum Bio-Produkte, weil ich dem nicht traue. Also ich glaube, da ist nicht überall Bio drin.
Ich sag mal so, draufsteht. Wenn du halt keine Möglichkeit hast, sondern nur den Supermarkt um die Ecke, weil du keinen Bauer irgendwo in der näheren Umgebung klar. hast, was machst du dann? Ne? Dann ist mir auch, sag ich mal so, Biofleisch von Hof XY in Nordsaarland lieber, ja. als irgendwas Abgepacktes, das aus Norddeutschland kommt oder so. Keine Ahnung.
Ja, natürlich.
Ja. Ja. So komplette Transparenz bekommt man halt. Das nee, ist vollkommen klar. Ist auch, wenn wir mal bei dem Thema sind, auch bei uns so, die Angelgerätefirmen, die meisten kommen ja aus China, muss man einfach so sagen. Wir haben auch Lieferanten aus Japan, wir haben auch ein bisschen was aus Deutschland und so, aber die meisten kommen halt aus China, nicht aus dem Grund, weil ich China so cool finde, sondern weil es einfach gar keine anderen Möglichkeiten gibt. Ich bin halt mindestens einmal im Jahr vor Ort und die meisten, oder nicht die meisten, das kann ich nicht sagen, viele Firmen habe ich mir auch schon angeguckt. Viele Firmen kommen halt auch aus verschiedenen Ecken, da kann man nicht mal jede besuchen, das macht dann mein Agent, der auch Qualitätsmanagement macht. Ja. Und da ist es mir auch wichtig, dass es unten ordentlich zugeht, ja. Und es ist meistens so, die Firmen, die eine konstante Qualität liefern und ein entsprechendes Qualitätsmanagement haben, da passen halt auch meistens die Arbeitsbedingungen deutlich besser als bei den Firmen, die halt so ein bisschen schlampen. Ja. Das sind dann manchmal auch die Firmen, wo man günstiger einkaufen kann, wo man es auch günstiger anbieten kann, aber das ist nicht unser Ding. Und deshalb haben wir halt auch eine entsprechende Preiskategorie. Bei Routen sage ich mal zwischen 100 und 250 Euro ja oder so. Ja. 150 Euro plus sind ja doch die meisten. Und bei den Routenfabriken bin ich immer vor Ort und da weiß ich, das passt. Ja. Und da ist es genauso. Also egal, ob ihr jetzt Zeug von Zack Fishing kauft oder bei anderen, ist es so, dass die Sachen, die günstig sind, auch wenn sie vielleicht vom Blank her die Routen gar nicht so schlecht sind, eine ordentliche Firma kann keine Route produzieren, die dann nachher über den Fachhandel für 50, 60 Euro verkauft wird. Das funktioniert einfach nicht, das ist unmöglich. Und so ist es im Endeffekt bei euren Nahrungsmitteln auch. Ich will jetzt ja keinen belehren, aber wir waren halt einfach mal kurz bei dem Thema. Sind so ein bisschen
kurz abgeschweift.
Abgeschweift, ja. Aber man muss ja auch so ein bisschen aus dem Leben mal erzählen. Ja, kommen wir mal zum Szene-Talk. Ich weiß jetzt nicht, ob Chris was hat, aber vielleicht hat er ja was.
Szene-Talk.
Er breitet die Hände aus. Ja, was soll man jetzt da erzählen?
Ja, was gibt's zu erzählen?
Ich weiß
was
es nicht, ne?
Szene aktuell.
Du, ja, was ist Szene? Jeder legt Szene ja anders aus. Ist es die Angelgeräte-Szene? Ist es die Raubfisch-Szene? Ist es die Turnier-Szene? Ist es die Welt-Szene? Ist es dein Freundeskreis, die alle dicke Boote haben und auf was weiß ich was stehen? Keine Ahnung. Interpretier Szene mal, wie du es interpretieren möchtest. Ja, lass uns mal an was teilhaben, was, wo wir normal nicht so teilhaben können. Vielleicht sagst du auch hier, es gibt keine Szene. Auch unsere Teamangler können Szene sein. Was geht gerade hervor? Was plant ihr beispielsweise?
Boah, Szene ist eigentlich alles, oder?
Mhm.
Ich sag mal, so das komplette Hobby Angeln irgendwo.
Ja.
Würde ich fast so sagen. Aber wie es, glaube ich, auch beim Jimmy im Podcast schon angesprochen wurde, Szene wird oft auch interpretiert von den Kunden, sage ich mal. Ne? Mhm. Dass man so, ich sag mal, gerade in Bezug auf diese krassen Feindschaften, Szene, das sind die Guten, das sind die Bösen. Aber wie es ja eigentlich gar nicht ist. Ne?
Nee.
Ja, aber sonst Szene.
Die Leute wollen ja zum Teil auch den Beef. Ne? Wir hatten es ja auch heute, wir haben ja gesagt, hier im Podcast, wenn es was gibt, was klarzustellen gibt, wie das, dass wir keine Kooperation eingehen, was Blödsinn ist, dann sage ich das. Und wenn sich dann andere angegriffen fühlt und was irgendwo drunter schreibt, wie es bei uns jetzt auf Facebook der Fall war, dann kommen auf einmal die Likes auf seinen Kommentar. Ne? Die warten nur, bis es jetzt losgeht und bis halt die, was weiß ich, die Kraftausdrücke fliegen. Das ist ja oftmals gar nicht. Ich meine jetzt auch Szene-Talk jetzt nicht unbedingt hier, wir müssen draufhauen auf andere. Wenn es keinen Grund gibt, müssen wir nicht draufhauen. Man kann ja mal positiv Dinge hervorheben.
Was mir vielleicht gerade so einfällt, was ich schon gemerkt habe, gehört so ein bisschen mit rein in die Szene, glaube ich, oder in dieses Szene-Thema. Ich glaube, viele Leute haben irgendwie so ein bisschen Skrubbel, mit manchen zu reden, weil sie Respekt haben oder keine Ahnung, dass sich nicht trauen. Ich merke das immer auf Messen.
Okay.
Wenn jetzt zum Beispiel kurz Leerlauf hast und denkst, das könnte ich mal kurz nutzen, um aufs Klo zu gehen, dann siehst du Leute, die schauen dich an, du merkst denen voll an, die freuen sich vom Gesichtsausdruck her, aber sagen nicht mal Hallo. Oder ich kenne auch keine Ahnung. Ich bin ja keine Ahnung, ich bin ein Hobbyangler wie jeder.
Aber du merkst auch das auch schon, oder du machst ja auch Messen für uns, besuchst Händler und so. Und da kommen ja schon Leute, die auch dich verfolgen oder dich bei uns verfolgen und so und Fragen haben. Und
teils schon.
Also vielleicht auch extra dann, wegen dir kommen.
Ich finde es dann immer schade, dass die nicht aus dem Puschen kommen. Mhm. Sagen mal Hallo, Servus oder geh mal einen Kaffee trinken. Ich bin da ganz locker, was das angeht. Das kann man vielleicht mal klarstellen. Also wenn ihr mich mal irgendwo seht, dürft ruhig mal Hallo sagen.
Ja, es soll ja auch Teamangler geben, die nicht so offen sind.
Nee, ich bin da absolut offen. Ne? Und ich
die meisten halt, anderen Teamangler auch, weil jetzt Spaß. Ne?
Also. Oder wenn ich jetzt später irgendwo sehe, bei irgendeinem auf der Insta-Story, ja, die waren auch da, aber ich habe die gar nicht gesehen. Ich wollte da nicht dazwischen funken, du warst gerade irgendwo im Gespräch.
Also, das hat man manchmal, ne? So, ich beantworte ja auch hier und da noch Nachrichten auf Social Media. Früher habe ich das noch mehr gemacht und dann gibt's so Leute oder Grüppchen, mit denen man das ganze Jahr so ein bisschen schreibt, immer hin und her und über alle möglichen Themen und kommt da auf die Messe, ja. Und da denkst du, ja cool, ja, trifft man die mal auf der Messe und dann bist du auf der Messe, nix ist, ja, und so nach der Messe, nach der Messe kommt dann ein Foto, boah, am Zeckstand war es cool und hier und da, und da denkst du, Alter, da sprech mich doch an, ne? Ich hab dich gar nicht gesehen, ne? Was soll das, ja, ihr wart so beschäftigt und so. Und
das ist keine Ausrede, das nächste Mal kommt ja nicht mehr davon. Ne?
Wobei man manchmal schon sagen muss, also gerade jetzt in Wallau oder Passau ist manchmal ja schon so viel los, wo ich auch merke, ich merke dann immer rechts und links, wenn ich so ein bisschen weiterblicke, man möchte ja eine gewisse Zeit demjenigen geben, der einen gerade anspricht, aber irgendwo versuche ich dann auch manchmal, komm, das habe ich auch so ein Gefühl, jetzt vielleicht mal die hinten dran stehen, die schon dreimal hinten dran gestanden haben und dran gekommen sind. Das ist manchmal schon nicht einfach. Und das tut mir auch manchmal leid, wenn es wirklich mal so ist auf Messen zu Stoßzeiten, wo man nicht mit jedem ins Gespräch kommt.
Ja, das ist wirklich so. Also ich merke das ja auch ab und zu, ne, dass dann Leute dastehen und dann kommen die nochmal und nochmal und dann ist aber in der Zeit schon wieder ein anderer da, bist mit dem Gespräch, das Gespräch, das du aktuell hast, willst du aber nicht unterbrechen, das ist ja auch unhöflich,
ja,
du willst
ja
dem auch die Zeit widmen und irgendwo beraten oder mal einfach nur einen Plausch halten, aber ich finde es dann immer schade, dass man nicht alle zufriedenstellen kann.
Man muss immer so sich eine gewisse Zeit nehmen und das ist bei mir auch so und irgendwann versuche ich dann irgendwie freundlich darauf hinzuweisen, vielen lieben Dank fürs Gespräch, wenn du noch Fragen hast, jederzeit schreiben, anrufen, tun, machen und dann versuche ich auch dann auf den nächsten zu gehen, aber das ist nicht immer einfach.
Nee, absolut nicht.
Gerade wenn man viele Messen macht, also momentan ist es bei mir so, ich mache deutlich weniger Messen als vorher, weil ich halt hier so viel zu tun habe. Aber es gab ja schon Jahre, wo ich 25, 30 Messen gemacht habe. Und damals war ich immer, das habe ich auch schon mal hier im Podcast gesagt, ich habe mich immer auf Messen gefreut. Ich fand es immer geil. Ich habe immer von morgens bis abends Vollgas gegeben, was Gespräche anbelangt, was Aufmerksamkeit anbelangt. Mittlerweile, es fällt mir auch schwieriger. So wie mir das Angeln manchmal, wenn es gut läuft, schwieriger fällt, da die Routen immer nochmal neu rauszulegen oder so. Ja. Merke ich auch auf Messen so, ey, ich brauche immer zwischendurch mal eine Pause. So, es ist...
Vielleicht ist es
Alter, wenn man über 30 wird, keine Ahnung.
Ja, ich bin noch ein Stück älter wie du. Also ich merke es auch, also ich bin sau gern auf Messen, ne, und halte mich sau gern mit anderen Leuten. Ich tausche mich da auch gerne aus. Aber jetzt gerade so auf den großen Messen wie Wallau, also wenn man die Dauerbeschallung hat von links und rechts, also ich merke das abends schon, ne, so Kopfweh oder so, man hat dann zu wenig getrunken tagsüber, also es schlaucht.
Ja,
das ist wirklich anstrengend.
Ich hatte früher als auf den Messen, als ich mich selbstständig gemacht habe und nach die Messen größer wurden, mittlerweile habe ich Mitarbeiter, auf die ich mich verlassen kann. Ja. Ich war zum Beispiel dieses Jahr Aufbau Wallau, ich war ja gar nicht dabei. Ja. Ich habe hier gehockt und habe...
schon schön rackern lassen.
Ne? Genau. Nee, aber in Wahrheit war es so, ich habe hier gehockt und habe Einkauf gemacht, den ich schon ewig vor mir hergeschoben habe, weil halt immer so viel zu tun war. Und das war halt auch ein Tag, weil ein paar Leute in Wallau waren, hatte ich hier relativ viel Ruhe mittlerweile im Großraumbüro. Ich bin froh, wenn wir wieder, oder wenn wir im neuen Gebäude sind, wo jeder sein eigenes Büronummer hat oder ich mein eigenes Büro habe. Ja. Aber ich habe es dann einfach mal ausgenutzt und habe Gas gegeben. Ich wusste, ich muss abends irgendwie um 18 Uhr losfahren und da habe ich einen Einkauf weggebollert. Und ich konnte mich in der Zeit voll auf meine Leute verlassen, die aufgebaut haben. Und früher war es halt nicht so, da musste ich halt am Start sein und ich bin halt auch so ein kleiner Monk. Ich bin dann derjenige, der sagt, Mensch, hier der Kabelbinder ist nicht abgeschnitten und bin dann immer extra hoch und habe einen Kabelbinder abgeschnitten und so. Das war auch in Passau immer so, da bin ich jeden 5 Meter hochgekrabbelt, fast abgestürzt, Hauptsache ich kann einen Kabelbinder abschneiden, der übersteht.
Ja, ich
du bist auch so ein Kandidat, du guckst da nicht so genau drauf, das ist mir schon aufgefallen.
Eigentlich schon. Ne?
Ja, also...
Ja, ich habe ein paar stehen lassen
letztes Jahr. Ja, mittlerweile lasse ich da 5 gerade sein, ja. Aber worauf ich hinaus wollte, wenn man halt wirklich die ganze Messe plant, die Standplanung macht, die Messeutensilien dabei ist beim Aufbau, dann abends vielleicht noch einen Vortrag vorbereiten muss. Dieses Jahr habe ich ja gesagt, ich mache keinen Vortrag, weil ich finde die Zeit nicht, da irgendwas zusammenzustellen und bin dann lieber für die Leute da auf dem Stand. Aber früher war es so, wenn ich einen Vortrag gehalten habe, ich habe den meistens morgens gemacht, ja. Mhm. Nach der Messe Blatt, morgens 2 Stunden früher Wecker gestellt und aus dem Internet Google-Bildersuche von dir selbst irgendwelche Fotos gesucht und die dann reingeklatscht und dann irgendwas überlegt. Und dann ist man schon brutal platt. Mhm. Also es war dann schon so, boah. Und ich weiß noch, die allererste Messe in Passau 2013, die Messe ging morgens um 9 Uhr los und wir haben unsere Routen, die ProCats, die 3 Meter ProCat war ja unsere erste Route, die haben wir morgens um 8:30 bekommen.
Vom Container.
Pass auf, das war eine ganz kranke Story. Ich habe es groß angekündigt. Ja, Verkaufsstart und wir hatten ein paar Schnüre, wo wir, ich glaube, man kann es sagen, damals noch mit Raptor gemacht haben. Mhm. Raptor ist ja dann von ein paar Leuten übernommen worden und die haben nochmal gesagt, hey, wir wollen nochmal was machen. Und ich habe gesagt, komm, ich habe jetzt eh noch keine guten Kontakte, wir vertreiben eure Schnüre mit. War dementsprechend noch nicht so angesagt, weil die halt auch von dem bekommen hast direkt. Mhm. Dann hatte ich ein paar Wirbel da, paar Bleie. Ja, Bleie kam ja aus Deutschland oder kommen auch jetzt immer noch aus Deutschland. Und also das richtige Highlight waren eigentlich die ProCat, die 3 Meter ProCat-Routen. Und ich habe die groß angekündigt, Verkaufsstart ProCat. Und das hat sich geschoben und sie sind nicht gekommen. Und auf jeden Fall Freitag vor der Messe war nichts da. Ja.
Okay.
Und der nette Herr von DHL, auch ein Angler aus dem Saarland, hat gesagt, boah, geht nichts. Ne? Die sind jetzt gerade in Leipzig gelandet und das ist wie ein Hochsicherheitstrakt, da kommt man nicht rein. Also ihr habt da keine Chancen, eure Routen zu bekommen. Und für mich, ich war platt, ich war fertig in dem Moment. Ne?
Das ist krass. Ne?
Und jeder ist gekommen, auch der Messeveranstalter Roland Petri und andere, oh Carsten, tut uns leid. Und jeder wusste, wir werden zerrissen am anderen Tag. Mhm. Weil damals noch nicht viel am Start, ich habe aber meine Fresse ganz schön groß aufgerissen damals. Also ich hatte damals, obwohl die Firma winzig war, so eine ganz kleine One-Man-Show, hatte ich damals eine größere Klappe als heute. Weil ich wusste ja, ne, fake it until you make it. Und dementsprechend, ne?
Erstmal auf die Kacke
hauen. Auf die Kacke hauen. Und da dachte ich, ach du Kacke, ja, also im wahrsten Sinne des Wortes, jetzt wirst du morgen zerrissen. Und jeder hat mich schon darauf vorbereitet, Carsten, keine Sorge, im Waller-Forum hatte Roland gesagt, wir unterstützen dich auch, wenn da Beef kommt und so. Ja. Und ich, oh. Auf jeden Fall waren wir dann trotzdem noch ein bisschen dran an DHL, ich habe dann gerade meinen Ansprechpartner kontaktiert, sondern hinrum versucht, irgendwelche beim Zoll zu erreichen und waren ein paar gute Leute wirklich, bei denen wir dran geblieben sind. Und letztendlich habe ich Jan und Marco, die ja aus Leipzig kommen, gesagt,
geschickt.
Ja, ohne Scheiß, geht ihr die Sachen holen, wir kriegen die, wenn es gut läuft, heute Nacht noch aus dem Zoll raus. Die haben dann ewig gewartet und ich glaube, nachts um 3:30 konnten sie wirklich die Routen, nachdem sie verzollt waren, in Leipzig übernehmen. Da.
Die haben dann, sind dann nach Passau runtergedonnert.
Die sind dann, die waren stundenlang, haben die im Schneesturm gewartet in Leipzig, haben die Routen geholt, ins Auto gepackt und sind dann nach Passau runtergedüst. Und um 9 Uhr ging die Messe, glaube ich, auf und um 8:30 waren die Routen da. Ich muss sagen, damals, das waren die ersten 100, da haben wir sogar noch ein paar Änderungen am Griff und so gehabt. Ich wusste gar nicht, ob das passt. Ja, also wir haben Durchmesser nochmal kleiner gemacht, neuer Winding-Check drauf und so, und es hat unterm Strich alles super gepasst. Und an dem Tag haben wir, ich glaube, fast alle Routen verkauft. Also es war die meistverkaufte Route auf der Messe, es war ein Volleinschlag, es war eine Megamesse, cool. ich war mega happy, ja. Und aber davor, das war eine Zitterpartie ohne Ende.
Mit Happy End.
Mit Happy End. Und damals war ich auch so krass emotional. Das war ein kleiner Messestand, eine kleine Messe, aber die ersten Routen, das war was ganz Besonderes. Mhm. Und mittlerweile machst du Wallau und Passau als größter Stand mehr oder weniger und funktioniert alles super und abends denkst du, oh, was geht man essen? So,
also, ich kann das ist alles mich sogar lockerer. Noch dran erinnern an eine richtig kleine Messe, wo du auch das war echt dein Startup eigentlich, das war ein Speyer.
Mhm. Wir hatten da im Vortragsbereich, haben wir Klamotten verkauft.
Genau.
Das weiß ich mal, genau. Ja. Da hatten wir so einen Oktagon oder Oktanorm-Stand, so ein ganz kleiner Messestand. Da haben wir nur T-Shirts und Hoodies verkauft.
Ich bin mal aber nicht, ich glaube, das Jahr drauf hattest du dann die Musterrouten, glaube ich, dabei. Oder war es sogar in dem Jahr? Ich weiß gar nicht.
Also ich weiß, 2013 waren wir auf vielen Messen nur mit Klamotten. Ja. Ja, und dann ein Jahr drauf haben wir dann, glaube ich, bei so einem anderen angeladen, mit dem wir nicht mehr kooperieren, weil das war ein bisschen doof gelaufen bei denen. Da haben wir dann ein bisschen was verkauft an Zeug und so, ja. Ganz klein alles, ja. Ja, aber es waren die Anfangszeiten und es hat gut funktioniert. Wir wurden von Anfang an supported und ich glaube, man hat uns halt im ganzen Markt auch unterschätzt. Es hat uns keiner was zugetraut.
Nee, was man auch so am Rande mitbekommen hat, haben ja viele auch gesagt, komm, das macht
gibt's ja nicht lange. Ja. Absolut. Es ist auch so, also wenn ich jetzt jemanden sehen würde, der so anfangen würde, würde ich ebenfalls sagen, schwierig, weil ich die Branche halt kenne. Unser oder mein Vorteil war halt einfach, es war schon professionell aufgestellt, wir hatten guten Steuerberater, wir hatten gute Businesspläne, wir hatten gute Planerfüllungen, die Bank hat an uns geglaubt. Ja, es sind ja keine Investoren oder so dran, ich komme ja nicht aus einem reichen Elternhaus oder so. Da gehen ja auch die wildesten Storys rum, ich habe unser Haus verkauft von daheim, Geld von der Oma bekommen, geerbt und was weiß ich was. Ne? Scheißdreck, ich habe einfach mein Boot verkauft, habe davon ein halbes Jahr lang gelebt und habe da einen Businessplan geschrieben, gehofft, dass wir einen Startup-Kredit bekommen von einem Gründerdarlehen von der Bank. Ja, und haben wirklich mit ein paar, ja, ich will nicht sagen Kröten, ja, aber mit einem niedrigen, fünfstelligen Betrag angefangen und hat natürlich lange nicht gereicht. Und die Bank hat dann schnell gesehen, hey, wenn wir jetzt nicht nachschießen, geht da gar nichts mehr. Da hat die Bank ein bisschen nachgeschossen. Und dann haben wir uns aber etabliert und konnten halt auch entsprechend höhere Kredite aufnehmen, damit wir wachsen können. Ja, weil das habe ich schnell gemerkt, du brauchst eine gewisse Größe, um zu bestehen. Weil wir wurden und werden immer noch von Mitbewerbern, es wird versucht, dass wir rausgedrängt werden aus den Läden und so weiter, was ganz klar ist. Weil mittlerweile sind wir halt eine Gefahr, jeder hat uns auf dem Schirm. Ja, und egal was kommt, ja, die können nicht liefern. Unsere Lieferfähigkeit ist wirklich schlechter als die der Mitbewerber, was einfach damit zusammenhängt, dass die Sachen so krass nachgefragt sind.
Ja,
man kennt es ja vielleicht von manchen Klamottenmarken, die Sachen kommen, sind weg, so ist es bei uns auch. Und wir haben halt momentan nicht die Lagerkapazitäten, dass ich sage, ich lege es fünffache auf Lager. Das geht halt nicht, ja. Und dementsprechend kann es immer mal ein paar Wochen geben, wo Route XY nicht lieferbar ist. Aber ich glaube, unsere Kunden haben sich gut drauf eingestellt. Die tragen sich dann schön die E-Mail-Benachrichtigung ein. Sobald die Sachen da ist, kaufen sie es bei uns im Shop halt direkt, relativ schnell. Ja. Darum haben wir auch Tage, wo wir Lieferung bekommen, geht's richtig ab, ja. Oder sie sagen dann halt ihrem Angeladen Bescheid, hast du es schon bekommen, wir kommen sie abholen. Und so funktioniert das ganz gut. Und wenn wir dann Ende des Jahres im neuen Gebäude sind, wird es vielleicht auch ein bisschen besser. Aber letztendlich, sag ich mal, ist es vonnöten, immer 100% da zu haben. Ne? Das ist halt so der Punkt. Die Leute machen ja manchmal, wenn sie nicht gerade in der KW die Route bekommen, können sie überhaupt nicht mehr angeln gehen. So hat man ja manchmal das Gefühl.
Ich glaube, den wirtschaftlichen Aspekt, den sehen viele auch gar nicht. Ne? Man hat ja immer gebundenes Kapital, ne? Lagerkosten. Ich glaube, das blenden viele einfach aus und sagen, ja, ich... Ist mir eigentlich auch wurscht, so auf die
Jahre. Klar, das auch.
Ich brauche alles.
Also wir haben momentan halt wirklich, wir sind an Kapazitätsgrenzen, was das Volumen unseres Lagers anbelangt. Wenn wir die neue Halle haben, sieht es da wieder anders aus. Aber trotzdem werde ich auch dann nicht das Fünffache bestellen, um auf jeden Fall das ganze Jahr ganz sicher permanent lieferbar zu sein. Weil das gebundene Kapital, das will ich nicht unbedingt so krass auf Lager haben. Ja? Ja. Also wenn zwischendurch mal 2-3 Wochen Route XY nicht da ist, geht in meinen Augen die Welt nicht unter. Andere spielen ja mit einer künstlichen Verknappung. Wir müssen das nicht machen, weil die Nachfrage halt einfach so krass ist. Ja, und dementsprechend habe ich damals auch gemerkt, dass das alles, was man negativ auslegen kann, negativ ausgelegt wird und es wird halt massiv versucht oder wurde massiv versucht, dass wir nicht in die Branche reinkommen. Und mittlerweile unter den Firmen, wo die ganze Wertschöpfungskette in Deutschland ist, Ausnahme von Produktion, das ist bei keinem Angelgerätehersteller in Deutschland, zumindest mal die Großteil der Produktion, das sind meistens Lieferanten aus Fernost Ost. In der Größe wie wir, da gibt es vielleicht 5, 6 Stück. Ja? Also Top 5, 6 sind wir schon dabei. Ja. Es gibt noch ein paar größere, klar, aber wir sind jetzt Top 5, Top 6, ja. Mit den echten deutschen GmbHs, wo Lager und Büro alles in Deutschland ist. Und da bin ich mega stolz drauf. Und es geht auch weiter nach vorne, weil ich merke, funktioniert. Ja, funktioniert. Wir können hier unseren Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz bieten. Und ich glaube, wir brauchen auch noch ein gewisses Wachstum, um eine ganz stabile Größe zu haben, weil mein Ziel ist auf jeden Fall, mit dem Ding in Rente zu gehen und auch die Mitarbeiter, viele Mitarbeiter, die bei uns gerade arbeiten, und das lassen wir uns nicht nehmen. Und andere haben dann natürlich einen Hals.
Ja, klar, Neid, wie beim Angeln.
Neid und Missgunst, ja, ist aber auch Deutschland ganz stark, oder?
Ja, in Deutschland ist es sehr stark.
Naja, das ist das Thema. Wir sind gewachsen und jetzt will ich auch gar nicht so groß Eigenlob oder so. Fakt ist, wir wurden unterschätzt und das war, glaube ich, auch ein Vorteil, dass wir unterschätzt wurden. Da konnten wir aus dem Schatten heraus wachsen und mittlerweile werden wir, glaube ich, nicht mehr so unterschätzt und das tut auch gut. Ja, auf jeden Fall. Unser Außendienst meckert ja immer. Unser Außendienst sagt immer, alter Carsten, weißt du, was die anderen Außendienstler sich nur mal einfallen lassen und so blöde Storys und so. Und ich sage immer, nehmt euch das nicht allzu sehr zu Herzen. Die Händler wissen ja, dass das viel Humbug, dass da viel Humbug erzählt wird. Die Händler vertrauen uns, die Händler kaufen ein und letztendlich zeigt, dass wir erfolgreich war sind. Eben. Und liebe Endverbraucher, wenn ihr auch Storys hört, die nicht stimmen oder Leute, die vielleicht Produkte von anderen Marken haben, automatisch denken zu müssten, gegen euer Tackle hetzen, was von Zeck ist oder so. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns an, wir sind da immer ehrlich. Ne? Also es gibt keine Frage, wo ich irgendwie lügen würde oder auch nicht beantworten würde. Es gibt viele Storys, die man auf diese Art und Weise entkräften kann auch.
Jo.
Chris, willst du sonst noch was sagen?
Gibt's noch was zu sagen?
Ich weiß es nicht. Zähnetalk, ja. Gibt's noch irgendwas in der Zähne? Du hast ja schon so ein paar krasse Angelkumpels auch, ne? Ob es jetzt die Schleppangler sind oder egal wer. Ist gerade was im Kommen, eine Angelart? Siehst du irgendeinen Trend, den ich noch nicht sehe? Oder den unsere Leute noch nicht sehen? Unsere Zeckis, die den Podcast verfolgen?
Nee, also vielleicht, was Tackle angeht, klar, durch Werbung und so weiter, was aber teilweise schon bei den Cracks schon zig Jahre irgendwie drin ist, sind halt momentan Skirted Jigs, Chatterbaits, Spinnerbaits.
Das, was wir ja auch machen, ja.
Ja, also ich habe die ersten Teile, glaube ich, vor 10 Jahren schon gehabt bei mir in der Kiste. Also das wird halt momentan gehypt. So kann man eigentlich so in der Szene sagen, ist gerade unter den Raubfischanglern.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese etwas spezielleren Köder, ich nenne sie jetzt einfach mal etwas spezieller, so speziell sind sie ja nicht, das hatte ich als Jugendliche auch schon gefischt, so Sachen, ja, zum Teil. Aber es kommt in die Masse.
Ne? Ja, was man bloß mittlerweile ein bisschen merkt, finde ich, dass es ein angepassteres Produkt ist, wie die Originale aus den USA.
Weil es auf unsere Fischarten auch angepasst ist, ne?
Ja.
Zum Teil schon. Die Skirted Jigs zum Beispiel.
Bei uns sagen,
ne? Unsere also eigenen haben wir ja auch. Die haben wir halt mit weichen Weedguards und so auf europäische Barsche angepasst, nicht auf Black Bass. Genau,
weil die auf Black Bass halt eben so einen richtig krassen Draht drin haben, um richtig im Cover zu angeln. Was wir nicht bei uns so nicht brauchen.
Oder Chatterbaits, die kommen werden, machen halt auch in kleinen Größen.
Nicht brauchen ist falsch, sondern der Barsch diesen Draht nicht unterdrücken kann.
Ja,
ansonsten.
Aber sonst ist gerade kein krasser Trend im Kommen.
Nee, also ich sehe aktuell eigentlich keinen richtig krassen Trend.
Krass, ne? Es läuft alles so weiter. So Baitcaster-Thema ist so, die gute Baitcaster-Rollen werden bezahlbar und dadurch kommt, glaube ich, das Thema Baitcast-Routen auch so ein bisschen mehr.
Ich denke gerade so, Masse. Das ist das auf jeden Fall. Also ich glaube, Baitcastern, das kommt auf jeden Fall und wird auch viel breiter mittlerweile publiziert. Man sieht auch immer mehr Leute am Wasser mit Baitcaster, was eigentlich vor ein paar Jahren undenkbar war. Da gab es mal 1, 2 Freaks im Umkreis, wo sich damit beschäftigt haben. Aber dann war es das auch schon.
Aber es war aber auch so, funktionale Rollen haben halt damals ein paar hundert noch gekostet, ne? Und mittlerweile kannst du ja zum Einstieg, wenn die Ködergewichte nicht allzu leicht sind, kriegst du ja schon für 150 Euro gute Rollen, die man ja einsetzen also kann.
Ich will sogar sagen, mit 150 Euro kriege ich mittlerweile eine Rolle, wo ich auch 7-8 Gramm Köder sauweit und gut schmeißen kann. Mhm. Also da hat sich einiges getan, auch in der Preisentwicklung. Klar, ich meine jetzt mit den Big Playern, den 400-500 Euro Rollen können die nicht mithalten, aber die brauchen auch keinen, also nicht jeder, ne?
Es macht halt Spaß, sag ich mal, und Leute denken halt, hey, ich will auch mit leichten Ködern Spaß haben und so angeln, so, aber klar, manchmal macht man sich das Leben ja auch so ein bisschen schwer mit der Baitcaster, oder?
Ja, also ich kann mal auch ehrlich sagen, auch ich bin nicht Backlash befreit. Mhm. Das ist so, also das passiert immer wieder mal, muss ich auch ein bisschen mit der Thematik befassen, welche Schnüre kann ich auf welcher Rolle jetzt mal probieren, ob ich jetzt ein Hardmono drauf mache, das halt eher einen Memory-Effekt hat und eher zum Überschlagen neigt, oder ein normales Mono, oder lieber eine vierfach geflochtene nehmen, weil die nicht so einschneidet wie eine achtfach geflochtene.
Hast du mal unsere Soflex probiert? Diese weiche Fluorocarbon, die eigentlich aus dem Baitcast-Bereich kommt. Also die Japaner fischen die ja immer Fluorocarbon auf der Rolle. Also hast du auch schon gefischt?
Einsatz,
ja. Bei Kumpels von mir feiern die total.
Ja, ist so. Die hat fast keinen Memory-Effekt. Die läuft richtig schön von der Rolle. Die kann man echt empfehlen.
Mhm. Mal gucken, ich muss dies ja auch mal ein bisschen was machen. Wenn wir schon mal bei dem Thema Rolle sind, es hat auch einer gefragt, wie es mit den Rollen aussieht, wann die kommen. Ist auch eine Frage, die ich wahrscheinlich eher beantworte, weil ich habe da auch relativ brandaktuelle News. Also wenn ihr den Podcast hört, sind sie schon nicht mehr so aktuell, aber es sieht so aus. Wir sind ja schon seit einem Jahr, ich will nicht sagen dabei, aber ich habe es angeleiert, das Thema Stationärrollen. Eigentlich für Welsangler, aber auch für Raubfischangler. Und beim Welsangeln sieht es so aus, dass wir das jetzt zuerst mal eingestampft haben, das Projekt. Weil unsere Firma, die auch die HR20 gemacht hat, die hat eigentlich keine Lust, sag ich mal, solche kleinen Stückzahlen, wie sie beim Welsangeln verwendet werden in Deutschland, dafür nochmal neue Werkzeuge, eine neue Straße, neue Assembling, halt Zusammenbau, alles in die Wege zu leiten. Bei der HR20 hat das alles gepasst, aber sie sagen, hey, lass uns doch auf Projekte fixieren, die, wo ein bisschen mehr geht, was Stückzahl anbelangt. Und es ist halt so, Welsangler im Vergleich zu, sag ich mal, Meeresanglern ist halt weltweit eine Mega-Nische. Ja, und so eine, wenn man jetzt einfach mal die etablierten Rollen nennt, Finnor oder Penn, die weltweit ja auch im Meeressektor verkauft werden, da können halt viel, viel mehr produziert werden, weil die halt nicht nur explizit für Welsangler hergestellt werden. Und deshalb lohnt es sich dann nicht, eine neue Rolle aufzusetzen. Und das haben wir jetzt erstmal verworfen. Und ich bin auch keiner, der irgendwo bei so einer Fabrik geht, die so eine XY-Rolle hat, wo jeder mal dran kann und seinen Namen reinlasert. Da habe ich keinen Bock drauf, weil da die Qualität einfach nicht passt. Wenn, dann müssen wir schon eigene Werkzeuge machen, eine komplett eigene Rolle, ein eigenes Projekt. Und unsere Firma hat da nicht so viel Lust, noch eine Welsrolle zu machen. Hat allerdings Bock ohne Ende auf das Thema Raubfischrollen. Und dementsprechend haben sie uns auch angeboten, das kann ich jetzt einfach mal so sagen, auch einen Teil der Werkzeugkosten zu übernehmen, wenn sie die Rolle dann auch nach Asien und in die USA verkaufen dürfen. Ja, das heißt, wir bestimmen komplett, was ist es für eine Rolle. Und wir haben jetzt angefangen mit einer 2500er Größe, so wie sie früher waren. Ja, also mittlerweile werden sie alle kleiner, finde ich irgendwie so, dann weiß man nämlich so recht, was ist denn das für eine Größe? Ne? Ich habe so eine Standard 2,5er, wie es auch vor ein paar Jahren noch die 2,5er groß waren. Und wenn das funktioniert, schießt man direkt mit einer Standard 4000 danach. Übersetzen auch nicht allzu schnell, haben wir uns ja auch im Team drüber unterhalten. Ja. Also 1:5 haben wir jetzt gesagt, Übersetzungen sind dann bei einer 2,5er Rolle so 75, 76 cm Schnureinzug.
So was, genau.
Ja, wird so 6-7 Kugellager haben, ruhigen Lauf, Preisbereich unter 200 Euro. Und sie soll auf jeden Fall mit den etablierten Modellen im gleichen Preisbereich mithalten. Wenn das funktioniert und das absehbar ist beim finalen Muster, was wir wahrscheinlich so im Herbst bekommen werden, dann gehen wir in Serie. Wenn das nicht der Fall ist, scheiße ich drauf, stampfen wir das Projekt ein, hatte ich zwar einen Teil der Werkzeugkosten, aber es bringt nichts rauszubringen, was nachher nicht funktioniert. Da versauen wir uns nur uns einen Ruf. Ja, und das möchte ich halt einfach. Ja, es ist jetzt halt so ein bisschen Risiko. Unsere Firma ist guter Dinge, aber blind vertraue ich einfach keinem Kooperationspartner. Die müssen jetzt liefern und da bin ich gespannt drauf und da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wenn alles ideal läuft und wir sagen, hey, die Muster passen, werdet ihr dann auch mitbekommen, dann können wir vielleicht schon im Frühjahr 2021 mit den ersten Rollen rechnen. Kann allerdings auch ein bisschen länger werden. Wir wissen jetzt eh momentan nicht, wann normal gearbeitet wird da unten vor Ort. Und ich kann euch sagen, warum bin ich ganz guter Dinge, dass das funktionieren kann? Ganz einfach, weil die Firma, und das habe ich auch vor Ort gesehen, mit ganz etablierten Rollenherstellern zusammenarbeitet, da entsprechend das Know-how hat und diese Rollenhersteller, also diese Brands, auch ihrem Lieferanten, der auch gleichzeitig unser Lieferant ist, sagen, hey, wenn ihr hier und da mal auch noch andere Geschäfte macht und auch mit der Firma Zeck aus Deutschland zusammenarbeitet, haben wir damit keine Probleme. Macht's aber bitte nicht 1:1 und nimmt nicht unsere Werkzeuge. Ja, klar, was natürlich verständlich ist, möchte ich ja auch nicht. Und dementsprechend, ja, es bleibt spannend, auch für uns. Ja, also ich bin echt gespannt, was dabei rumkommt. Ist gerade auch beim Thema, ich meine, eine Welsrolle muss stabil sein, aber eine Stationärrolle für Raubfischangler muss halt ruhig laufen.
Ruhig laufen, die Bremse muss richtig fein justierbar sein und vor allem auch gut funktionieren. Also ich würde mal sagen, das wird schwieriger.
Klar wird es schwieriger. Ne? Ich bin gespannt, ne? Aber Chris, wir halten dich da auch vom Laufenden.
Ja.
Und ich hatte auch Kontakt jetzt unten vor Ort mit Firmen, die Baitcaster-Rollen machen. Und da ist es gar nicht so einfach, eine gute Linkshandrolle zu bekommen, weil die meisten halt Rechtshandmodelle sind. Wegen Japan und USA, die haben da alle Rechtshanddinger. Und es ist das Problem auch, also da gibt es ein paar, jetzt ungefischt würde ich sagen, gute Modelle, aber ich kann die gar nicht ordentlich testen und wir können es die gar nicht angucken, weil die gibt es nicht als Linkhandversion. Da müssten sie halt nochmal neue Werkzeuge in die Wege leiten und da hätten wir keine Verkaufszahlen, dass ich das rechnen würde. Ich habe jetzt eine andere Firma gefunden, die auch ein paar Linkshandmodelle hat, die auf den ersten Blick gut aussehen. Das wäre halt wirklich so eine Rolle, wo man nur unser, ja, im Prinzip Logo drauf lasern und ob wir sowas machen, weiß ich nicht. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Modelle geordert. Können wir uns mal angucken, ob die Firmen was können oder nicht. Und wenn die theoretisch gut sind, auch preis-leistungsmäßig passen, die arbeiten teilweise auch mit guten, etablierten Brands zusammen. Kein Plan. Da muss ich euch Freaks einfach mal die Dinger geben, die müssen wir quälen. Ihr könnt euch das Bremssystem auch angucken. Ne? Das sind meistens ein Magnetbremssystem, die Wurfbremse. Und andere haben aber auch so das Pin-System. Muss man einfach mal gucken, ob mal in die Richtung auch gehen oder nicht. Sind jetzt auch keine Allerwelts-Lieferanten, mit denen jeder produziert. Es hat schon ein bisschen länger gedauert, bis wir die gefunden haben. Mal gucken, ne? Also theoretisch, ich bin für alles offen. Und auch das Thema Weltstationärrollen. Wir haben es jetzt zwar vorerst mal ein bisschen verbannt, aber es kann schon sein, dass wir das nochmal irgendwann rauskramen.
Bleibt spannend.
Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja, und jetzt haben wir 1:35. Abschlussworte, Chris.
Abschlusswort.
Ja, liegt da noch irgendwas auf dem Herzen?
Eigentlich bin ich wunschlos glücklich.
Wunschlos glücklich.
In der aktuellen Situation.
Ja, sehr schön. Also, da habt ihr mal ein bisschen was von Chris gehört. Ich bin überzeugt, dass ihr ihn noch auf YouTube sehen werdet dieses Jahr. Wir gehen bestimmt das ein oder andere Mal angeln. Ist ja jetzt ganz aktuell auch.
Ist auch was geplant.
Was geplant, genau. Das kannst du vielleicht auch mal erzählen.
Ja, und zwar sind wir im Mai beim Markus unten in Italien. Auch Premiere für mich, ich war noch nie in Italien.
Du warst noch nie in Italien? Nein. Okay.
Weder Urlaub noch Angeln. Mhm. Was ja irgendwo gleich ist, aber also weder jetzt so im Familienurlaub oder sonst. Ich war noch nie in Italien, für mich Premiere. Und da sind wir beim Markus am Mincio, wo das neue Projekt eigentlich jetzt oder das Objekt eigentlich gekauft hat. Und da sind wir eine Woche mit ein paar Mann vom Team unten. Einfach ein bisschen angeln.
Sehr wahrscheinlich werde ich auch runterfahren und ein bisschen mitangeln, ganz so lange, aber so ein paar Tage schon. Vielleicht hol mal einen Steffen mit, unser neuer Mitarbeiter, der auch ein wahnsinnig guter Fotograf ist, dass wir einfach nur ein paar coole Fotos machen, ein paar coole authentische Angelfotos, Fischfotos, Tackle-Fotos, mal gucken. Also da werden wir euch auf jeden Fall auch auf dem Laufenden halten. Tim hat, glaube ich, auch angefragt, ob er für seinen, ob er, also er weiß noch nicht, ob er kann, ja, glaube ich. Oder hat er gesagt, er kommt jetzt mit?
Mittlerweile hat er zugesagt. Ja? Ja, da haben wir auch vor, die Kamera natürlich noch ein bisschen anzuschmeißen und dann, glaube ich, auch für seinen Kanal direkt das ein oder andere Video wahrscheinlich noch produzieren.
Guck mal, ich bin mit Tim jetzt noch in Spanien unterwegs. Richtiger Influencer-Lifestyle, der gute Tim, ja. Es gibt da Gas dieses Jahr. Aber ich habe mir auch ein bisschen unter Druck gesetzt. Ich habe gesagt, Tim, es muss jede Woche ein Video kommen. Du hast die Zeit, ja, wehe, es kommt nichts. Er hat mal ganz stolz heute Morgen auch ein Foto geschickt von Zander bei ihm aus dem Hausgewässer. Also anscheinend ist er jetzt motiviert. Ja, ja, manchmal muss man die Leute unter Druck setzen.
Ein kleiner Arschtritt schadet nie.
Auf jeden Fall. Ich als Chef kann das sagen. Ne? Mitarbeiter bringen nicht von alleine Leistung. Die meisten auf jeden Fall nicht. Oh, das ist wieder böse.
Gemein.
Gemein. Nee, alles gut. Also Chris, dann hören wir jetzt auf. Hat mich gefreut. Wir bleiben sowieso in Kontakt. Folgt bitte dem lieben Chris auch auf Instagram. Und wenn er bei uns auf den YouTube-Videos zu sehen ist, dann auf jeden Fall auch. Chris ist auch sehr akribisch mit seiner Insta-Story. Ich glaube, du bist einer der wenigen Teamangler, die da schon sehr viel Wert drauf legen, glaube ich. Du sagst zwar so krass, machst es nicht, aber...
Also in letzter Zeit, muss ich ehrlichheitshalber gestehen, war es wenig, sehr wenig, aber so eigentlich gucke ich da schon, dass ich die Leute zumindest da ein bisschen informiere, mitnehme ans Wasser.
Was ja auch cool ist, ne? Also geht mit Chris ans Wasser in der Insta-Story oder halt mit der Tochter in den Tierpark, hast ja auch öfter mal.
Wenn es wieder wärmer wird aktuell,
genau. Eher weniger. Ja, aber also Tierpark ist so fast jede Woche, oder?
Ich glaube, ich habe in Baden-Württemberg alles.
Hast du so eine Dauerkarte auch überall, oder?
Nee, um Gottes Willen. Nee, also was... Bei mir im Ort, da gibt es einen Vogelpark, der recht groß ist. Da sind wir teilweise mehrmals die Woche. Da ist auch ein Spielplatz nebendran, der Kleinen gefällt es, wieso nicht.
Aber ist doch auch schön, ey. Bevor du mit der, was weiß ich, ins Kino gehst oder so.
Oder irgendwo vor der auf der Couch sitzt und Fernsehen guckst.
Ja, oder so
lieber in die frische Luft.
So ein Bälleparadies im Möbelhaus oder so.
Da kann man aber mitmachen. Da.
Ja, okay. Ja, Jan war unser Teamangler im Welsbereich, der war irgendwie auch in so einem, weißt du, so ein Hüpfpark oder so, so ein Trampolinpark mit den Kiddies.
Ja, da hat es, glaube ich, die Bänder gerissen.
Wegen so einem Scheiß.
Ja, eine gute Besserung. Ja. Man wird halt nicht jünger.
Auf jeden Fall, ja. Jan, kann man es sagen, ich glaube schon, Jan geht heiraten.
Ja, ich habe es gesehen auf Facebook.
Ja.
Gab es einen Post.
Wurde auch Zeit, ne?
Kann ich jetzt nicht dazu sagen, ich weiß nicht, wie lange er mit seiner Liebsten zusammen ist.
Ja, aber hat auch Kinder und so, er ist doch der richtige Schritt. Ganz ehrlich, wir werden alle älter, wir werden vernünftiger und irgendwo muss das auch, ich will jetzt, um Gottes Willen, ich muss meine Klappe halten, ich bin ja auch nicht verheiratet und sehe da auch nicht unbedingt die Notwendigkeit, ja, aber naja, ihr merkt schon, es gibt auch andere wichtige Themen im Leben. Und bevor wir uns jetzt um Kopf und Kragen reden, hör mal auf, vielen lieben Dank, Chris, und ja, bis dann, tschaußen.
Bis zum nächsten Mal.
So, Schluss mit dem Zack Fishing Podcast. Zumindest für heute. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn Carsten einen neuen Gast vor das Mikro zerrt und mit ihm über alle möglichen und unmöglichen Themen rund um den Angelsport plaudert. Bis dahin, haut was raus, wenn's ans Wasser geht und bleibt sauber.